What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Movie Break Podcasts. Dieses Mal mit reichlich Hitze. Also ich meine, ich mit Blick auf die Uhr, es ist 21.30 Uhr und ich glaube, es sind immer noch 29 Grad. Aber ich schwitze heute nicht alleine, sondern ich habe mir Unterstützung mit dazu geholt. Und zwar einmal der Stu. Hallo Stu.
Hallo, ich bin so neidisch. Bei mir ist es noch 32 Grad.
Und der Dominik.
Guten Abend, ich schmelze dahin, aber grüß euch.
Es ist heiß, es ist Sommer, es ist tropische Hitze, es werden heute Nacht auch irgendwie 24 Grad bei mir bleiben und deswegen dachten wir, worüber könnte man dann in so einem Podcast reden? Und wir haben ja dieses Jahr auch eine ganz besondere Kinosituation und deswegen dachten wir uns, lasst uns doch ein bisschen in Nostalgie schwelgen und über Sommerblockbuster sprechen, weil dieses Jahr werden wir keine haben, bis auf einen, höchstwahrscheinlich.
Höchstwahrscheinlich, zu 70-80%.
Ja. Genau, weil Christopher Nolans Tenet ist ja jetzt festgelegt für Ende August, dass er in die Kinos kommt. Ich freue mich auch tierisch drauf. Und ansonsten,
du hast ihn schon gesehen, die Preview hast du schon gesehen, ey.
Ja, genau. Also ich habe schon mal 5 Minuten gesehen. Das kann ich ja ganz kurz erzählen. Also ich war bei Star Wars im IMAX, weil Kassel hat ein IMAX-Kino und wahrscheinlich sogar bald das modernste und schönste Kino Deutschlands.
Ja, mach weiter.
Und da liefen im Vorfeld schon 5 Minuten aus Tenet und ich kann euch sagen, diese 5 Minuten waren intensiv, richtig, richtig intensiv und einfach auf dieser IMAX-Leinwand ein Kracher. Also freut euch schon auf den Film und wenn ihr könnt, guckt den auf der größten Leinwand, die ihr finden könnt. Bitte guckt den nicht zu Hause, das wird nicht reichen.
Also was ich gehört habe von der Preview, nicht, dass ich da jetzt irgendwie Spoiler verleute oder was, aber was bei mir ankam, dass die ganze Sci-Fi-Prämisse irgendwie erklärt wird, indem irgendwie ein Antiterror-Einsatz, glaube ich, gezeigt wird.
Ja, genau.
Ne?
Ja. Geil. Gut, aber springen wir doch mal auf die Sommerblockbuster drauf. Kann mir denn mal jemand erklären, wo dieser Begriff Blockbuster, also machen wir erstmal die Definition, was quasi erstmal Blockbuster ist und dann kommen wir auf die Definition von Sommerblockbuster, bevor wir erstmal darüber reden, was das überhaupt ausmacht und die Geschichte der Blockbuster und welche Blockbuster wir vielleicht auch richtig cool finden. Genau, also kann mir erstmal jemand sagen, was ist denn überhaupt ein Blockbuster, wo kommt dieser Begriff ursprünglich auch her?
Also es gibt dafür zwei Erklärungen. Die eine ist, dass Blockbuster ist ein Ausdruck aus dem Weltkrieg. Das ist die Bezeichnung für eine Fliegerbombe oder eine Luftmine, die halt einen ganzen Wohnblock in Schutt und Asche legen kann. Und die zweite Bezeichnung Blockbuster kam auf, als der Weiße Hai in den USA in die Kinos kam. Das war ja mit so der erste große Sommerblockbuster, als die Leute halt wirklich um den Block rum Schlange standen, um ins Kino zu kommen und also den Block damit quasi gesprengt haben. Das sind so die zwei klassischen Definitionen des Blockbusters.
Mhm. Ja.
Genau, also ganz, ganz ursprünglich im Zweiten Weltkrieg, ne, Ausdruck für eine Fliegerbombe. Ich glaube, das kennt aber heute tatsächlich kaum noch jemand, dass das da ursprünglich mal hergekommen ist oder eingewendet worden ist.
Es ist auch sehr negativ konnotiert, wenn man ehrlich ist. Ne?
Ja, genau. Ne? Und
man merkt aber, aus welcher Zeit das kommt dann irgendwie auch. Ne? Also, wo dann auch der Begriff populär wurde, das war genau in der Nachkriegszeit.
Genau, und seit den 70er Jahren quasi dieser klassische Begriff, den Häuserblock blockieren, die Kinos blockieren, ne, also Block Buster. So, da kommt das ursprünglich her. Wir haben aber nicht nur seit den 70er Jahren diesen Begrifflichkeiten, beziehungsweise so ein bisschen so dieses, was das Ganze ausmacht, sondern wir hatten auch schon eine Phase Ende der 50er und in den 60er Jahren, wo es schon solche Filme gab, die man heute auch als klassische Blockbuster bezeichnen würde. Kann man da mal jemand sagen, welche das so waren?
Ich würde sagen, dass es vor allem Ende der 50er war es Ben Hur, glaube ich. Mhm. Der erste Film, der 11 Oscars bekommen hat, der unglaublich erfolgreich war. Und das war natürlich dann ein Film, der in den Medien und durch Mundpropaganda einfach so populär ist, dass die Leute den halt unbedingt sehen wollen und deswegen auch ins Kino geströmt sind. Damals war es ja auch eher so, dass Leute einfach, wenn sie mal Zeit hatten, im Kino vorbeigegangen sind, sich eine Karte geholt haben, sich reingesetzt haben. Es war ja damals durchaus üblich, einfach mitten in der Vorstellung reinzugehen und auch einfach mitten, noch bevor der Film aus ist, wieder zu gehen.
Ja, furchtbar.
Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und ich bin jetzt kein Filmhistoriker, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass der Regisseur, der das so eingeführt hat, dass man wirklich pünktlich zu Beginn hingeht und erst nach dem Ende auch rausgeht, halt Hitchcock war mit Psycho, der ja wirklich, das war ja Teil der Werbekampagne, gesagt hat, Leute, wir lassen hier niemanden rein, der zu spät kommt. Ihr müsst den Film von Anfang bis Ende gucken.
Das waren halt diese ganzen Werbestrategien, die dann eben auch aufkamen zu der Zeit. Also da fing es ja an, dass das Kino immer mehr Konkurrenz auch durchs Fernsehen bekam natürlich. Ne? Und das hat dann ja auch dazu geführt, dass man immer größeren Produktionsaufwand hatte und dann auch Großproduktionen, wortwörtlich Großproduktionen wurden, weil man dann eben Cinerama, also Vista Vision 70 mm angepriesen bzw. eingeführt hat. Und ich glaube, Ben Hur ist doch einer der wenigen Filme, die dann noch im alten Format waren, oder? Der war genauso in dieser Übergangszeit, ja, 1959,
ja.
Ne?
Ja.
Und das ist auch ganz komisch, wenn du dir den heute auf Blu-ray anguckst, dann hat er noch wahnsinnig dicke Balken.
Ja, und das Interessante war ja auch, dass durch den Erfolg von Ben Hur die Studios sich gedacht haben, okay, die Leute wollen also große Geschichten. Und wo findet man große, epochale Geschichten? Hey, die Bibel. Und dann gab es halt diverse Bibelverfilmungen, aber auch solche Sachen wie Kleopatra oder hier Spartacus, wer kennt ihn nicht? Und das war dann auch so die Hochphase des Sandalenfilms, wo auch wirklich teilweise Unmengen an Aufwand in diese Filme geflossen sind. Also ich glaube, der Dreh zu diesem Kleopatra mit Richard Burton und Elizabeth Taylor kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, wenn man den inflationär betrachtet, ist es, glaube ich, auch der teuerste Film aller Zeiten.
Ja, so viele Extras eingesetzt,
Genau. Und das hat sich dann erst so, würde ich sagen, so gewandelt, weil ich meine, jeder Trend geht halt irgendwann zu Ende. Und dann kam halt Ende der 70er dieser junge Regisseur namens Steven Spielberg und hat uns allen Angst gemacht vor dem Wasser, ne?
Genau.
Weil und eine Attrappe.
Eine Attrappe, genau. Weil vorher gab es diesen Begriff Sommerblockbuster noch gar nicht. Also Blockbuster kamen auf, es gab sie dann so nach und nach. Aber quasi das geht Hand in Hand tatsächlich auch, ne, mit diesem Begriff so wie Blockbuster, wie wir ihn heute kennen und gleichzeitig den Begriff Sommerblockbuster. Wie das entstanden ist, ist eher so ein bisschen mythosmäßig.
Ja, sehr krude, ne?
Weil es gibt so eine Theorie, dass halt irgend so ein Frühlingstag, natürlich muss es ein Frühlingstag sein, in den 70er Jahren ein Studioboss in Hollywood quasi ein Gespräch hatte mit seinem Vize und quasi die Order rausgegeben hat, Some are Blockbusters für das Jahr. Und beim Chef kam nur an Summer Blockbusters. Das macht total Sinn. Ich glaube, das ist völliger Quatsch. Ne?
Ja.
Aber es ist eine schöne Anekdote, so ein bisschen so nebenbei, quasi das per Zufall, wie wir es heute kennen mit den Sommerblockbustern. Wobei der Zeitraum natürlich sehr diffus ist. Ne? Also ich meine, wir reden da eben einen Zeitraum von Ende April, Mai bis in den Herbst hinein, der so klassischerweise auch als Sommerblockbuster-Zeitraum für uns definiert wird. Für uns übrigens nicht. Das kann man auch nochmal dazu sagen. Wir reden hier nämlich vor allen Dingen über die USA, also quasi Hollywood. Das hat sich geändert in den letzten Jahren. Also da bekommen wir auch Sommerblockbuster im Sommer im Kino. Damals war es aber eher so, dass die Filme, die halt dort im Sommer in den Kinos erschienen sind, unter anderem auch Der Weiße Hai und ein paar andere reden wir gleich noch drüber, bei uns alle eher im Winter gekommen sind. Also wir hatten die Winterblockbuster.
Mhm. Was ja auch durchaus sich lange Zeit gehalten hat. Also ich weiß noch, dass in meinem Familienkreis immer noch so der Irrglaube herrscht, dass im Sommer ja keine neuen Kinofilme in die Kinos kommen. Was natürlich absolut nicht mehr stimmt. Ne? Aber ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht noch, welches Jahr es war, aber es war das Jahr, wo 28 Days Later rauskam. Da gab es so eine Aktion, der hieß der Sommerhit Kino. Da kosteten Filme, glaube ich, nur 3 oder 4 Euro. Und das haben sie deswegen getan, um die Leute halt ins Kino zu locken, weil eben dieser Glaube bestand, so im Sommer geht man nicht ins Kino. Das ist auch etwas, was ich nie verstanden habe. Vor allem, wenn dann diese Erklärungen kommen. Ja, aber es ist doch so schön draußen, das Wetter ist so gut, wo ich mir auch denke, ja, Kino gehen dauert 2 bis 3 Stunden.
Das ist ja nicht Klimaanlage.
Mit Klimaanlage.
Ja.
Und ganz ehrlich, das hört sich für mich mal so an, als wenn du dann im Sommer ins Kino gehst, dass du dann rauskommst und plötzlich ist Winter.
Wobei, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, was ihr gerade meintet, mit dass hier die Sommer-Blockbuster-Saison aus den USA sich hierzulande, also dann natürlich noch irgendwie Westen und Osten, sich so in die Weihnachtszeit verschoben hat oder auch gerne mal so in den Februar. Wenn du so überlegst, heute haben wir schon eine gewisse Tendenz eigentlich wieder dazu, ne? Also hier zum Beispiel mit den Pixar-Filmen, also hier der Soul, der sollte doch, glaube ich, Sollte der hier parallel zu den USA rauskommen?
Nee, ich glaube, der sollte erst im Oktober kommen und dann haben sie jetzt auf November verschoben. Und ja, Pixar macht das noch, aber Pixar und Disney, das ist so, würde ich sagen, eher die Ausnahme.
Und dann auch nur Pixar. Also soweit ich weiß, auch nur Pixar.
Ja. Ich glaube, es ist auch nicht bei jedem Pixar-Film. Ich verstehe es halt auch nicht. Man darf ja nicht vergessen, dass ganz oft bei diesen Pixar-Filmen, das vergessen viele Leute, das war dann kein normaler Sommer. Das war dann eben der Sommer, wo hier WM, IM war. Und da sind wir Deutschen natürlich ganz anders als die USA.
Ja, wenn ich jetzt, war 2015 WM? Oh, ich glaube schon, ne?
Oder bin ich raus? Keine Ahnung.
Weil da waren ja zwei Pixar-Filme. Da gab es ja zum einen The Good Dinosaur und Alles steht Kopf. Mhm. Ne?
Genau, und Alles steht Kopf kam wirklich erst im Herbst. Da habe ich den im Frühsommer in der Pressevorstellung gesehen und erst im November oder so kam der raus, das weiß ich noch, ja.
Ja, man musste sich die ganzen Meinungen von euch da reinziehen, die ihr schon in der PV war. Das war, weißt du, der beste Film überhaupt und man muss auf die Scheiße warten. Vor allem, ich glaube, gut, also entweder kam gut dein, nee, Quatsch, der kam im Oktober und im, also hier in Deutschland im November kam dann schon Good Dinosaur, also hier Alu und Spot, ja, glaube ich. Das war so dicht hintereinander hier in Deutschland, deshalb hat Alu und Spot auch keine Sau interessiert. Ja, ja gut, international halt auch nicht, aber.
Also man muss halt immer gucken, dass da eben auch im Sommer teilweise so große Ereignisse stattfinden, die das auch dazu führen, dass es halt verschoben wird. Olympiade ist ja auch ein gutes Ding. Also die Olympiade sorgt ja sogar in den USA dafür, dass da 2-3 Wochen sind, wo kein Studio sagt, so okay, da holen wir mal den großen Blockbuster raus, sondern da sagen sie auch, ja, wir warten lieber noch mal ein bisschen.
Ich hätte da noch eine andere Theorie und ich glaube, bei den Pixar-Filmen ist es denen einfach auch egal, wenn sie da so eine Zeitverschiebung haben, weil sie ganz genau wissen, dass der illegal nicht geguckt wird, beziehungsweise zum gewissen Teil, weil natürlich die Leute mit ihren Kindern ins Kino gehen. Und da kannst du ja nicht einfach die englische Variante illegal dann vorher runterladen, wenn er schon im Netz ist, weil er schon 4 Monate in den USA gelaufen ist, sondern du wartest dann natürlich trotzdem, bis der Kinofilm in die Kinos kommt und machst dann halt einen Kinotag draus. Ja. Ja, also das kann durchaus also, stimmt, auch
diese Sprachbarriere ist da schon wichtig. Das sieht man ja auch gerade bei diesem Unhinged, diesem Thriller mit Russell Crowe, der ja in Deutschland nicht im Original gezeigt werden darf, sondern nur in der deutschen Fassung, weil der amerikanische Verleih halt Angst hat, dass dann, wenn die US-Fassung hier auch läuft, also die Sprachfassung, dass sie dann irgendwie online nach in den USA gerät, wo halt noch nicht gestartet ist.
Aber das war dann auch diese Theorie jetzt bei Tenet bei manchen von wegen, man sollte den irgendwie nur hier in Deutschland rausbringen oder nur in Europa. Also ich meine, er scheint doch dann, also angenommen, was hätten sie jetzt so gemacht, wirklich gut, sie machen es ja so, und aber der Abstand zu den USA ist ja jetzt nicht so groß, 1 Woche, glaube ich, nur oder 2 maximal. Ja. Und der würde dann ja auch in, oder der erscheint dann ja jetzt ja auch in Ländern wie beispielsweise den Niederlanden oder Großbritannien. Das heißt, da kommt ja die englische Sprachfassung ins Kino.
Ja.
Und die würde dann prompt im Internet landen.
Definitiv, ja.
Na? Also, und weißt du, selbst wenn nur die deutsche Synchronfassung im Netz landen würde, irgendwelche Spackos würden sich die Arbeit machen und das Ding zumindest mit Untertiteln versehen oder so.
Ja. Na? Also, Warner ist da, also ich möchte nicht in der Haut von Warner stecken, ne? Das ist klar. Nein. Weil das, also vor Corona war es zu 300% sicher, Tenet wird ein Sommer-Super-Blockbuster-Hit, definitiv.
Ja.
Und jetzt, durch die Umstände, die es hat, ist halt die Chance wirklich da, dass er halt nicht der Erfolg wird, den sie erhofft haben. Ich meine, sie hoffen ja darauf, dass er jetzt länger im Kino läuft, weil das hat sich ja mit den Jahrzehnten auch geändert. Die Haltbarkeitszeit vom Sommerblockbuster oder Blockbuster allgemein sind 2-3 Wochen. Danach ist das Ding vorbei. Es gibt natürlich Ausnahmen, also sowas wie Endgame, da reden die Leute länger drüber, ist klar. Aber normalerweise, der Blockbuster kommt, du gehst hier rein, guckst dir ihn an, wenn er dich interessiert. Und nach einer Woche oder 2 kommt der nächste dann schon wieder. Ne?
Ja, wo so Nolan da, glaube ich, schon einen anderen Stellenwert hat. Also man muss bedenken, der Film darf ja jetzt tatsächlich, warum auch immer, der jetzt plötzlich doch in China starten darf. Ich habe ja letztens jetzt die News geschrieben, weil es hieß ja eigentlich, der wäre zu lang. Also die zeigen ja keine Filme mehr unter 2 Stunden, was sich wohl auch sehr dann auswirken wird durch Corona auf die ganze Industrie jetzt.
Ja, wobei Tenet ist ja nicht der einzige Film, der jetzt doch laufen darf. Es darf ja auch Interstellar laufen, es darf ja auch wieder Harry Potter laufen. Also das scheint wohl, wohl so gehandhabt zu werden, wenn du gut Freund bist mit den richtigen Personen, dann geht das schon.
Genau.
Ja, über Legendary wahrscheinlich dann auch irgendwie.
Wobei ich diese 2-Stunden-Regel, aber wir schweifen ab tatsächlich.
Ja, sorry.
Also der Zeitraum ist diffus und wir sind jetzt in den 70er Jahren quasi. Ja. Wir haben in Deutschland keine Sommerblockbuster lange Zeit gehabt, einfach weil es auch egal war, noch kein Internet gab. Das hat sich geändert. Und ihr hattet auch schon gerade gesagt, welcher Film das Ganze gestartet hat, welcher Film quasi der Urtypus des Sommerblockbusters ist. Und wer möchte dann nochmal raushauen, welcher das denn genau war?
There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him Jaws.
Kurz und schmerzlos, der weiße Hai von Steven Spielberg. Also auch wenn, es gibt ja noch so diesen Irrglaube, dass das Star Wars zum ersten Mal war. Ich glaube, dass Star Wars vielleicht den Begriff Blockbuster noch mal salonfähiger gemacht hat.
Zementiert,
ja. Ja, zementiert. Das trifft es perfekt, glaube ich. Ja.
Was Star Wars halt gemacht hat, Star Wars hat es geschafft, aus einem Film ein Franchise zu machen mit Spielzeug und anderen Devotionalien. Aber der weiße Hai war schon so die Stoßgeburt. Es war so der erste richtige Sommerblockbuster.
Ja. Kennt ihr da vielleicht irgendwie die Ursachen für? Warum der so durch die Decke gegangen ist damals?
Ich glaube, das ist auch so ein Zeitgeist-Ding gewesen. Also ich meine, das war natürlich auch was komplett Neues. Ne? Also so, ich meine, klar, Tierhorror gab es schon in der Form, aber nicht so in der brachialen Perfektion, würde ich es mal bezeichnen. Ja. Und das hat natürlich auch einen Hype ausgelöst, ohne das Internet. Oh. Also quasi, dass die Leute darüber geredet haben, wenn sie im Kino waren und gesagt haben so, boah, we need a bigger boat und so. Ja. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Leute da irgendwie gedacht haben, boah, da muss ich auch reingehen. Mhm. Und das hat so eine Hype-Welle im Sommer dann ausgelöst. Und dann sind die Leute tatsächlich ins Kino gelaufen und er hat unglaublich viel Geld auch eingespielt. Und das hat so diesen Urtypus dann geschaffen mit dieser Musik, mit den Darstellern, die es dann auch gab. Ne?
Die Trailer waren voll mit der Musik. Ne?
Das ist alles, was Neues, was auch an Marketing neu war für diesen Film.
Und ich glaube, das war so, eine Hand wäscht die andere. Die eine Hand war halt eben die guten Kritiken und die gute Meinung, die viele Zuschauer davon hatten, weil der Film ist halt einfach sehr, sehr gut. Und dazu, dass man auch nicht vergessen darf, es ist ein Horrorfilm, aber es ist auch ein Sommerfilm. Der transportiert wirklich herausragend gut dieses Sommergefühl, trotz der ganzen Gefahr und der toten Leute da. Und das andere ist halt einfach, nee, das war es schon. Das waren die zwei Hände.
Toten Leute und das war's.
Also das, ich glaube, das war, ich würde mal sagen, einfach so ein Lucky Punch, weil da einfach alles sich zu einem großen Erfolg zusammengefügt hat. Und ich meine, der Film ist berechtigterweise gilt er immer noch als Filmklassiker oder als Meisterwerk. Es wird er auch immer sein. Die Frage ist interessant, wäre der Film wirklich auch ein Sommerblockbuster gewesen, wenn er nicht gut wäre? Und ich glaube, damals, wo es noch kein Internet gab, dass diese Mund-zu-Mund-Propaganda, glaube ich, auch sehr stark war. Ich glaube, wenn der Film nicht gut gewesen wäre, wäre das kein Sommerblockbuster gewesen.
Und das zeigt sich ja dann schon an Jaws 2, also der Weiße Hai 2, im Jahr 78 dann, ne? Also der auch relativ schnell dann, na was heißt schnell, 3 Jahre später dann rausgehauen wurde, der auch dann nur noch die Hälfte knapp eingespielt hat, von dem ersten quasi. Also das
ist auch kacke.
Ja genau, also das hat sich dann ganz schnell rausgestellt, dass wenn der Film dann scheiße ist, dass die Leute nicht gleich reinrennen in Scharen.
Aber komm, wenn das mit dem dritten auch noch und vierten so haben sie doch wieder rausgeholt.
Oh ja, der vierte vor allem.
Und hier vielleicht mal ein paar Zahlen. Ne? Also Jaws hat 75 ein Budget von 7 Millionen nur gehabt. Also klar, das ist schon vergleichsweise auch viel für die damalige Zeit, aber nicht so gigantisch viel. Und er hat quasi weltweit 472 Millionen US-Dollar eingespielt. Das ist ein Riesenerfolg für Universal Pictures damals gewesen.
Ja, es hat eines ihrer größten Franchises eigentlich zu der Zeit gewesen. Ne? Ja. Also Spielberg war, glaube ich, wirklich so deren Goldjunge zu der Zeit. Ich meine, weiß ich nicht, hier Zurück in die Zukunft kam er dann auch in den 80ern, war ja dann auch von Spielberg produziert. Und das ist ja eine der stärksten Marken von Universal, auch wenn da nie wieder was gekommen ist.
Genau. Also ich glaube, was da auch ganz schnell klar war, ist, dass diese Franchise-Bildung auch durchaus wichtig war für Sommerblockbuster. Ne? Also das ist ja nicht nur so ein, also es gab durchaus auch One-Hit-Wonder, ne? Aber auch immer irgendwie das Etablieren von etwas Großen, ne? Dass man mehr Stories daraus erzählen wollte. Und das hat sich natürlich dann 1977 zementiert mit Krieg der Sterne, Star Wars. Der bei uns übrigens dann, also der lief am 25. Mai 77 im Kino in den USA. Bei uns allerdings erst am 9. Februar 78. Also auch wieder ein Winterfilm. Und acht, neun Monate später.
Das ist schon. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Stell dir vor, Star Wars kommt bei uns neun Monate später erst in die Kinos.
Ja, alles steht Kopf, kam ein halbes Jahr.
Was bei Star Wars ja auch total interessant ist, ist, dass Hollywood ja da auch gemerkt hat, wir brauchen nicht zwingend große Namen, um Erfolge zu feiern. Weil der Weiße Hai hatte halt mit Robert Shaw und Roy Scheider schon zwei sehr bekannte Namen im Cast. Mhm. Aber Krieg der Sterne, nee, gar nicht. Also klar, Alec Guinness, aber der war...
Peter Cushing, das waren Nebenrollen.
Ja, genau, Nebenrollen. Ja. Aber du hast halt letztlich dann eher mitgefiebert mit so unbekannten Leuten wie Carrie Fisher, Mark Hamill und Harrison Ford, der ja damit so seinen ersten großen Film abgeliefert hatte.
Ja. Jetzt kommt übrigens ein Blockbuster, auf den ich gerne immer zu sprechen komme, weil für mich das so unvorstellbar ist, im Jahre 1979 ins Kino zu gehen und diesen Film zu sehen, wenn man vorher quasi nur die Filme kennt, die damals bis dahin rausgekommen sind. Und zwar Alien von Ridley Scott. Ich glaube, also das muss doch für die Leute ein Schock gewesen sein, da im Kino zu sitzen und dann wieder rauszugehen. Also sowas völlig Neues. Ja,
es gibt da ein sehr gutes Video von hier dem YouTuber Behind, also David Hein darüber, was das nun mal so aufzeigt. Also was da halt so für gängige Filmmonster waren und wie sogar die ursprünglichen Konzepte für das Alien ausgesehen hätten ohne HR Giga. Ne?
Ja. Ja, also ich meine, die Geschichten von irgendwelchen Alien-Filmen, wo das Monster-Design am Anfang scheiße aussah, ist ja lang. Ich möchte nur an den Predator erinnern.
Ja.
Ja, stimmt.
Aber was ich interessant finde, ich habe eine Bekannte meiner Mutter hat den damals im Kino geguckt und wusste halt nicht, was das ist. Und die meinte, es gab keine Szene mehr, die sie so fertig gemacht hat und die sie so in ihren Albträumen verfolgt hat, wie halt diese bekannte Chestburster-Szene.
Ja, die ist auch. Ja,
das kann ich mir halt vorstellen, weil das gab es einfach vorher nicht.
Ja, so. Und vor allem, ganz ehrlich, ich meine, der Film ist ja R-rated. Ja, und der ist ja auch zu Recht für Erwachsene. Oder ist ja, ich glaube, hier ist ab 16. Das hat sich ja mit den Jahren auch geändert. Ich meine, du guckst dir an, zwei Jahre später mit Jäger des verlorenen Schatzes kam ja auch ein Film raus, der in den USA ja mit dafür gesorgt hat, dass dieses PG-13 eingeführt worden ist, der hier in Deutschland auch ab 16 ist und der ja auch durchaus hart ist. Das hast du heutzutage ja auch wirklich eher selten. Also wenn ich jetzt überlege, die letzten großen Sommer-Blockbuster, die wir hatten, welcher war der letzte, der wirklich richtig erfolgreich war und ab 16 war? Oder ab 18, das gibt's halt eigentlich gar nicht mehr. Du hast natürlich solche Sachen wie jetzt Joker oder Deadpool, aber die würde ich da eher rausnehmen, weil das sind halt auch mehr, sag ich mal, Glücksgriffe. Normalerweise kannst du davon ausgehen, wenn Studio XY den nächsten großen Sommerblockbuster macht, der wird PG-13, aka FSK 12.
Genau, weil dann das größte Publikum natürlich dann erreicht.
Ja. Ja, das hat dann ja auch schon vielen geschadet, ne, in den letzten Jahren, dass die, weiß ich nicht, hier Venom und so weiter, dass die halt irgendwie krampfig auf PG-13 getrimmt wurden oder Suicide Squad beispielsweise auch.
Der übrigens in Deutschland ab 16 ist.
Ja, da ist die Prioritätensetzung auch ganz komisch, dass ich weiß noch, da wollte ich damals ins Kino zu The Dark Knight und wir wollten da mit mehreren Leuten rein und dann war ich total überrascht, dass der ab 16 war und dann waren wir tatsächlich nicht drin, weil einer aus meinem Freundeskreis noch nicht 16 war und dann hatte sich das leider verflüchtigt und dachte mir so, what the fuck, ein Batman-Film ist ab 16 und in den USA ist der PG-13.
Mhm. Ja, und Batman Begins und Dark Knight Rises sind jeweils 12.
Ja, warum der ab 16 ist, ja gut, so harmlos ist er jetzt auch nicht, aber... Ja, gut, der hat eine andere Art der Gewalt und der Inszenierung als die beiden anderen, das stimmt schon irgendwo.
Was ich bei Alien halt auch noch so faszinierend finde, der etabliert einfach völlig neue Dinge als Genre, als Technik, als Stilmittel, als Horrorelemente und das hat natürlich auch viele, ich glaube einfach viele junge Filmemacher, die danach dann irgendwann gekommen sind, ihre Chance hatten, nachhaltig stark geprägt. tatsächlich da so reinzugehen, auch einfach Dinge auszuprobieren, anders zu machen und natürlich auch einfach, wie Blockbuster auch aussehen können.
Ich kann da in dem Zusammenhang auch, wie gesagt, nur nochmal auf dieses Video von Behind verweisen. Der zeigt halt auf, dass Alien sehr stark beeinflusst ist von diesem gescheiterten Dune-Projekt von Alejandro Jodorowsky. Mhm. Da ist momentan auch diese Doku ist, ich glaube, bei in der Arte-Mediathek ist sie bei YouTube, ne?
Ja, auf YouTube, ne? Arte genau, ist die noch, ich glaube noch bis zum 8. September. Genau. Sollte man sich definitiv angucken. Wenn man was für Filme übrig hat, ist es eine der besten Dokumentationen, die es zum Thema Film eigentlich gibt, finde ich.
Ja, ich habe sie jetzt die Tage tatsächlich gesehen und die ist wirklich Pflicht. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Aber dann, wie gesagt, auch im Zusammenhang damit, wie David Hein dann aufzeigt, wie dieses, also das, wie heißt das Video von David Hein? Ich glaube, das die Geschichte des größten Films, der nie gedreht wurde.
Genau, oder
Alien, so ähnlich, ne?
Alien 3, ja, genau.
Nee, zu Alien 3 hat er noch ein anderes.
Ach so, okay. Aber das habe ich letztens gesehen gehabt.
Das ist aber auch sehr gut.
Bevor wir jetzt dann richtig mal reinstarten in die ganzen Blockbuster, weil das geht erst tatsächlich so ein bisschen Ende der 80er los, habe ich noch zwei Filme, die ich gerne erwähnen möchte, die so auf dem Weg liegen dahin. Und das ist einmal Jäger des verlorenen Schatzes, also Indiana Jones. Der kam am 12. Juni 81 in die Kinos in den USA. Bei uns übrigens am 29. Oktober. Ebenfalls wieder von Steven Spielberg, der auch sowas völlig Neues etabliert hat, mit Rückgriff auf alte Genres und alte Methoden und alte Techniken. Und das in was Neues und Harrison Ford natürlich die Bühne gegeben hat. Und dann 4 Jahre später Zurück in die Zukunft. Eigentlich so ein unscheinbarer Film, wenn man das mal mit den anderen vergleicht. Der aber auch einfach viel, viel Neues mit reingenommen hat und auch nochmal so Dinge größer gemacht hat mit Zeitreisemechanik, mit der Zukunft von Robert Zemeckis. Und das sind so die Filme, die so als Meilensteine für mich zumindest gelten in Richtung der typischen Blockbuster, wie wir sie heute kennen. Wie seht ihr denn das?
Ja. Ja, absolut. Also es fällt natürlich schon auf, dass es zieht sich so eine gewisse Marschroute halt durch, ne? Mhm. So von Spielberg, Lucas, Zemeckis, die haben sich ja irgendwie alle gegenseitig beeinflusst. Mhm. Das sieht man schon sehr deutlich. Ja, ich glaube, filmhistorisch ist das vielleicht manchmal sogar ein bisschen, also heißt es ja auch, dass es irgendwie auch schwer ist, eigentlich trotzdem diesen Terminus Sommer-Blockbuster wirklich zu definieren.
Ja.
Ne? Beziehungsweise auf einen wirklich zeitlichen Rahmen anzulegen.
Dann springen wir doch mal weiter und machen mal das Fenster auf quasi, weil Sommer ist, was so für uns denn typische Sommer-Blockbuster sind und was sie denn eigentlich ausmachen oder ausmachen sollten. Also wie sollte für uns ein Sommer-Blockbuster eigentlich aussehen? Habt ihr da was?
Es ist erstmal ein Film, der eine sehr breite Masse anspricht, würde ich sagen.
Ja.
Na, will ich schon mal reinwerfen.
Also für mich ist ein Sommer-Blockbuster ein Spektakelfilm, der also auch große Szenen hat, gerne auch mit dem Einsatz von CGI. Für mich ist so ein Sommerblockbuster, da fallen mir spontan Filme ein wie Die Mumie mit Brendan Fraser, Armageddon, Matrix. Das ist einfach Filme, man sieht halt damals, also damals war es so, du gehst ins Kino und guckst diesen Trailer an. Ich weiß noch, ich habe von Matrix zwar mal was gelesen in irgendeiner Filmzeitschrift, aber das war so okay. Da kommt dieser erste Trailer und du siehst halt, wie Keanu Reeves diesen Kugeln ausweicht und denkst dir, Alter, muss
ja,
ich den Shit gucken, ja. sehen. Muss ich
ja,
sehen.
Ja.
Und dann bist du da mit deinen Freunden hingefahren oder wurdest gefahren, wird dann damit doch kein Auto oder was ich hatte. Und das verbinde ich mit Sommerblockbusters. Ich halt mit meinen Freunden da hinfahre, nachmittags ins Kino, die Karten vielleicht vorab schon reserviert habe, dann Unmengen Geld ausgebe für Cola und pappiges Popcorn, mich da hinsetze, dann diesen Film gucke und im Idealfall rauskomme und hatte echt 2-3 Stunden echt super geile Zeit und auf der Heimfahrt wird dann über den Film geredet. Und das hat sich so in meinem Hirn manifestiert. Mittlerweile ist man älter geworden und man geht auch ganz anders mit diesen Blockbustern um und sie sind ja auch zu einer Art Selbstverständlichkeit geworden. Aber ich weiß, als ich noch so Kind-Teenager war, da war es das Besondere, wenn jetzt der große neue Hollywood-Film rauskam. Das war wirklich was, da hat man drauf hingefiebert. Mittlerweile ist es ja so, eben dadurch, dass so viele kommen und teilweise so kurze Abstände dazwischen sind, dass man sich denkt so, ja gut, der sieht ganz interessant aus, da spielt ein Darsteller mit, den ich mag, der Regisseur ist ganz fähig, den gucke ich mir an. Aber es ist selten so, dass du denkst so, hoala, die Waldfee, den will ich gucken. Das ist halt, wenn dann wirklich bei Dingen, wo entweder der Trailer wirklich richtig, richtig großartig ist oder halt eben, wenn der Filmmacher, der dahinter steckt, eben auch wenn man da ein großer Fan ist. Und was ich beobachte ist, je älter ich werde, desto mehr schaffen es mich mehr so kleine Filme heiß zu machen. Also als ich den Trailer von Hereditary gesehen habe, war ich darauf ähnlich heiß wie damals, als ich das erste Mal Matrix den Trailer gesehen habe. Das kann ich jetzt nicht behaupten von dem, was ich Trailer zu Captain Marvel oder Suicide Squad.
Ja, oder letztes Jahr Midsommar.
Ja, ne? Genau. Also einfach, wenn der Trailer dir das Gefühl gibt, zum einen, dass das ist etwas, was dich irgendwie anspricht. Das ist etwas, wo du mehr mitnimmst, als einfach nur, du sitzt drin, wirst 2 Stunden berieselt und gehst raus und dann war's. Das hat eine ganz andere Gewichtung wie damals. Und ich glaube tatsächlich, das liegt zum einen dadurch, weil ich einfach älter werde und reifer. Zum anderen aber auch einfach daran, weil es einfach so eine Übersättigung gibt. Weil ich weiß noch, als 99 Matrix rauskam, 2 oder 3 Wochen später kam Wild Wild West raus. Und wir waren total irritiert, dass zwischen diesen 2 großen, damals noch bedachten, Wild Wild West ist das geilste überhaupt, ja, weil Men in Black und so, ne? Was, der kommt so schnell nach Matrix? Na, also das ist da was aus.
Ja, da weißt du genau, was Will Smith gemacht hat, nachdem er die Rolle abgelehnt hatte.
Ja, ja. Stimmt, genau. Ja, genau.
Ich könnte mir jetzt gerne
Also ich würde das nochmal unterstreichen mit dem Event-Charakter. Also das macht für mich auch so einen Sommerblockbuster eigentlich aus, ne? Also dass du da mit Freunden ins Kino gehst und dass du dich so ein bisschen drauf freust und dass das so ein kleiner Event-Tag für dich ist, ne? Und natürlich auch dieser Hype. Ich finde, dieser Hype ist wirklich nicht zu unterschätzen, was ja auch mit diesem Marketing mit reinzählt. Also dass dich so ein Trailer wirklich überrumpelt und du in den Hype-Train einsteigst und denkst so, wup, wup, los geht's. Also das macht so ein bisschen so dieses Gefühl von so typischen Blockbuster im Sommer aus. Also wenn so ein Avengers zum Beispiel angekündigt wird, gut, das ist natürlich jetzt mittlerweile auch ein bisschen inflationär und klar, ein bisschen viele Marvel-Filme, aber als so die ersten großen Schritte da waren mit Iron Man beispielsweise, der ja auch ein Sommerblockbuster war damals, das hat halt so ein Hype gegeben, wo man gesagt hat, boah, geil, Iron Man im Kino. Endlich mal so große Comicfiguren dann auch. Und dann ist das halt so ein Event. Und ich gucke auch Sommerblockbuster, aber das sind meistens nur entweder 1 bis 2 Filme in dieser ganzen Saison. Und das muss man ja auch sagen, du hast es gerade schon gesagt, du, das ist so, es sind viele, es sind einfach wirklich viele. Und wir kommen gleich auch nochmal auf das Thema, welche Blockbuster uns denn dieses Jahr im Sommer erreicht hätten. Es ist ein bisschen traurig, aber es sind auch viele, muss ich gestehen. Und die schieben sich natürlich jetzt alle in die nächsten 2 Jahre irgendwie. Mhm. Und vielleicht kriegen wir dann einfach hier wöchentlich die Blockbuster um die Ohren gehauen. Ja, genau, es sind einfach zu viele Filme mittlerweile, sodass du auch gar nicht mehr weißt, okay, lohnt sich jetzt eher das und du guckst dann eher nach so deinen Präferenzen. Also Leute, die halt Fast and Furious mega geil finden, das ist für die halt so das Blockbuster-Ding überhaupt, ne? Mhm. Für uns sind das dann eher so andere Filme, die halt vielleicht aus dieser Masse herausstechen. Und übrigens noch der Hinweis, bei uns im Kino ist das Popcorn selbst gemacht und nicht pappig.
Okay. Also was ich noch ergänzen kann, also was ich jetzt unter dem Gesichtspunkt interessant finde, was gerade halt Stu meinte mit von wegen der Trailer hat mich halt irgendwie gecatcht, das ist ja eigentlich gar nicht mal so sehr viel anders wie in den 70er Jahren. Mhm. Also ich kann sagen, dass es bei mir tatsächlich, und das ist dann irgendwie auch so das Äquivalent zu Matrix bei Stu, bei mir war es halt mit Inception so. Damals 2010. Ich habe diesen Trailer gesehen. Ich weiß nicht, ich hatte den angeklickt bei Filmstarts und die bewarben den Trailer irgendwie mit Matrix trifft auf The Cell. Und dann habe ich mir den Trailer angesehen und dachte mir, was zur Hölle ist das? Weil das war ja nur dieser ganz kurze Teaser. Man muss ja auch sagen, bei Inception wurde gar nicht mal so viel Werbung gemacht. Mhm. Und jetzt bei Tenet ist es ja gut, Corona bedingt jetzt auch so, aber bei Tenet war jetzt in Sachen Hype zum Beispiel krass, das weiß ich noch, das war jetzt irgendwie vor 1,5 Jahren oder so, dass selbst schon, also bei einem Nolan-Film ist es wirklich so, dass schon das Startdatum, also du musst nicht mal den Titel haben, du musst nicht mal eine Besetzung haben oder irgendwie wissen, worum es geht. Das Startdatum kreiert bei einem Nolan-Film tatsächlich inzwischen schon einen Hype.
Ja.
Na, also wenn man schon sieht, Sommer 2020. I have it under control.
I need to see out of control. was Inception und Matrix halt gemeinsam hatten, diese Trailer waren halt einfach, dass sie dich relativ im Dunkeln gelassen haben, worum geht's überhaupt. Und das ist ja auch durchaus eine gute Werbestrategie. Bei Inception muss ich ja widersprechen. Ich habe zu der Zeit, als der so rausgekommen ist, in der Zeit, habe ich in Köln gearbeitet als Werbetexter und bin halt eben jeden Morgen mit der Bahn hinfahren müssen. Und da wurde ich teilweise erschlagen von Postern von Inception.
Stimmt, für Inception haben sie wirklich viel Werbung gemacht. Also aber eher so lokale Werbung vor Ort. Ne?
Und was, im, was man so auch nicht vergessen darf, ich rede hier halt, was bei Matrix her auch wichtig war, du hattest halt nur eine Chance, ihn zu gucken, und das war im Kino. Es gab damals zwar schon Internet, aber jetzt nicht so wie heute. Also Inception, weiß ich noch, den habe ich auch zum ersten Mal im Internet geguckt und war durchaus angetan. Aber auch da muss man sagen, ist die Leinwand auch besser geeignet, um diesen Trailer zu transportieren. Gerade wenn du als das erste Mal siehst, wie diese Stadt da gefaltet wird oder so.
Und ich
weiß noch, die erste Erfahrung, die ich wirklich hatte mit einem Trailer im Internet, war der erste Trailer zu Die zwei Türme, also Herr der Ringe, weil ich da so hinterher war, nachdem ich den ersten Teil so toll fand, dass ich wirklich mit meiner Mutter vor einem DB saß und bei denen die Trailer geguckt habe. Und weil meine Mutter damals eine echt schlechte Internetverbindung hatte, mussten wir gefühlt eine halbe Stunde buffern, bis wir das Ding mal komplett sehen konnten.
Das war 2 Minuten oder so, ja.
Lustigerweise sind ja die Herr-der-Ringe-Filme gar nicht als Sommerblockbuster etabliert worden. Das sind ja alles so Weihnachtsfilme geworden.
Ja, aber das ist ja auch, das ist ja so auch noch eine andere Kategorie, diese Weihnachtsblockbuster. Ne? Da hast du Herr der Ringe, Harry Potter war eine Zeit lang Weihnachtsblockbuster, bis sie dann auch in den Sommer gegangen sind. Das war ja auch dann ein großes Ding. Ich weiß gar nicht, welcher Potter-Film das war. War es der dritte oder der vierte, wo sie das erste Mal im Sommer waren?
Das war der dritte. Ne? Das war der dritte. Der war dann dementsprechend auch nicht so erfolgreich und dann sind sie da wieder von abgegangen und der. Ja, doch hier der Halbblutprinz, der sechste, der wurde damals, glaube ich, um ein Dreivierteljahr verschoben wegen The Dark Knight, weil sie da irgendwie schon gesättigt waren, was Blockbuster angeht. Dann wurde der verschoben, weil der sollte ursprünglich eigentlich im Sommer 8 kommen und kam dann, glaube ich, erst, oder Entschuldigung, der sollte im Herbst oder der sollte im November 8 kommen, ganz normal, und dann wurde er auf Sommer 9 verschoben.
Okay.
Und dadurch war dann aber der Abstand zum Deathly Hallows Zweiteiler kürzer.
Okay.
Dann. Das war ein bisschen
also,
komisch.
Was damals. Ich halt finde, also jetzt aus meiner Perspektive war es so, früher, als der kleine Stu noch jung und knackig war, war der Sommer so die Zeit der Blockbuster. Der Weihnachten, Winter gab es auch so ein paar größere Filme, aber das war mehr so die Zeit dieser Disney-Filme, so Trickfilme.
Ja,
und das hat sich ja mittlerweile komplett aufgelöst, weil es gibt nur noch eine Blockbuster-Saison und die ist halt von Januar bis Dezember.
Ja, das stimmt.
Ja.
Was für mich so noch so diese Kategorien von so diesen Sommerblockbustern oder Blockbustern ja auch allgemein ausmachen, sind vor allen Dingen hohe Budgets.
Mhm.
Ja, also das haben die meistens tatsächlich. Also es ist eher selten, dass mal so ein Film relativ kostengünstig ist und das liegt dann auch eher am Regisseur, weil er das gut kann. Und dementsprechend irgendwie anders seine Filme rangeht und plant. Und dementsprechend aber auch eine hohe Flop-Gefahr. Also das darf man nicht vergessen. Und wir sprechen nachher, einfach weil es lustig ist, auch noch mal über Blockbuster-Flops und Sommer-Blockbuster-Flops. Da gibt es nämlich einige, die tun richtig weh. Da gibt es richtig viel Verlust, die gemacht haben. Ja. Und das ist natürlich für die Studios auch immer ein Risiko, weswegen die natürlich auch auf das größte Publikum zielen und dann eher so bereit sind, FSK 12-Gedöns zu machen, anstatt ein R-Rated. Was sich zwar ein bisschen aufgebrochen hat, aber glaube ich immer noch weiter einfach etabliert ist, weil halt sie denken, dann können sie den meiste Asche mitmachen. Und was noch mit reinfällt, Stars. Ne? Also bestimmte Namen, bestimmte Regisseure, die das Ganze umsetzen sollen und auch einfach Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller, die dabei sind, die man auf Plakate klatschen kann. Was aber ja in den letzten, ich weiß nicht, gar nicht, 10 Jahren, vielleicht auch sogar schon ein bisschen länger, aber gar nicht mehr so zieht. Also es gibt immer noch Namen, die sind kräftig im Marketing. Tom Cruise, einfach weil er Tom Cruise ist. Aber ich glaube, das ist einer der wenigen, die übrig geblieben sind, wo man den Namen auf einem Plakat machen kann. Die Leute denken, geil, der nächste
Tom Cruise-Film. Wobei auch Tom Cruise einige Flops hatte. Also zum Beispiel, so gut ich Edge of Tomorrow fand, das war ein Flop.
Oder die Mumie.
Oder die Mumie, gut, der war ja auch scheiße. Ne?
Aber, aber da war auch ein eingebautes Franchise bei die Mumie, ne? Beziehungsweise ein Franchise-Reboot. Ja. Das ist das Problem, es funktioniert immer nur noch mehr über Franchises. Ich meine, du hast doch hier, weiß ich nicht, letztes Jahr hier Hobbs & Shaw. Da, ich meine, gut, ja, die Leute gehen irgendwie rein wegen The Rock und hier Statham war es so, glaube ich. Ne? Genau. Aber in erster Linie gehen sie, also sie sagen jetzt halt nicht, lass mal den neuen Film mit The Rock gucken, sondern lass mal den alten neuen Fast and Furious gucken.
Genau. Ne, also das hat sich auch so ein bisschen geändert.
Das ist auch eine etwas seltsame Tendenz dann irgendwie auch so über die Jahre. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ich kann mich halt noch erinnern, wenn es halt irgendwie hieß, oh, lass mal den neuen Film mit dem und dem gucken. Oder ja gut, dann in meiner Blase gab es dann eher so, oh ja, das ist der neue Film von dem und dem Regisseur, was man ja heute auch noch hat, ne? Von wegen so Midsommar, ah, das ist der neue von dem, der Hereditary gemacht hat.
Ja, aber das ist eher, glaube ich, unter Filmfans so.
Ja, ja, das...
Die
das,
alle denken sich so, wer?
Ja, das sieht man ja auch einfach im Marketing, ja. Ne? Und das ist ja dann teilweise auch so lachhafter manchmal, wie dann da irgendwie beworben wird von den Machern oder am geilsten, was ja irgendwie gibt es doch diesen furchtbare verborgene Schönheit irgendwie, ne? Mit Will Smith ist jetzt kein Sommerblockbuster gewesen, aber der wurde wirklich beworben mit von den Produzenten von Spotlight.
Ja, und als ob das irgendwas zählen würde, wenn da so ein Produzent dabei ist, weil der ja natürlich so kreative Macht.
Ich meine,
das
ist halt letztlich einfach nur ein gängiges Marketinginstrument, was die meisten nehmen. Also da, ich finde, das ist legitim.
Ja, es wird aber immer bescheuert.
Nee, das ist halt total legitim, finde ich.
Von dem Effektteam von Planet der Affen Revolution.
Ja, aber ist halt einfach
geile
Marketing.
Effekte.
Also ich finde, da gibt es schlimmere Marketing-Sachen als das. Und wenn da jetzt irgendwie steht, von den Machern von Film XY, sei es drum.
Oh, aber da können wir tatsächlich mal einen Podcast drüber machen, weil es gibt ja auch diese ganzen Jackie Chan-Filme beispielsweise oder auch andere eher so Genre-Nischen, wo die so ganz hässliche Werbung für machen und dieses Marketing so richtig furchtbar ist.
Stimmt, ja. Das wäre ein Gas wert, ja.
Habt ihr denn noch was zu Kategorien für Sommerblockbuster? Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie doch schon alles abgegrast da.
Was mir noch einfällt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist auch nur so ein Gefühl von mir, dass diese Sommerblockbuster auch die Filme waren, also als Kind, die immer so mindestens 2 Stunden gingen, was diese Zeit. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass die meisten Blockbuster Minimum 2 Stunden gehen, manchmal auch 2,5.
Ja, die sind ja auch wieder länger geworden, die Filme, ja.
Ich habe auch eben nur so das Gefühl, also ich weiß noch, dass meine Mutter damals total konfus war, als sie erfahren hat, dass Film, ich weiß nicht, welcher Film das war, dass der 2,5 Stunden geht, wo sie dachte, nee, der kommt sie nicht mit.
Das ist aber so ein Generationsding, weil mein Vater zum Beispiel sagt auch immer, Filme müssen 90 Minuten gehen und dann kommen die Nachrichten. Oder irgendwie sowas. Ja. Na, also von daher, das ist, ich meine, bei manchen Filmen ist es halt okay, dass sie so lange laufen. Ich freue mich zum Beispiel, dass Tenet auch eine dementsprechende Laufzeit hat. Bei anderen Filmen ist es dann eher auch mal eine Qual, dass sie halt so lange gehen.
Bei, da muss man auch klar sagen, jeder Film braucht die Zeit, die er braucht. Weil ich glaube, da gibt es ja auch keine Universalzahl irgendwie.
Aber es gibt ja auch Filme, die gestreckt werden. Also
ja, definitiv, klar.
Genau.
Klar.
Ich weiß nicht, also ich hatte schon, ich weiß noch, als ich damals, wann war das, wie 2005 oder so, da war doch irgendwie hier, da war ich halt im King of Queens Hype und dann war ich hier in Hitch der Date Doctor mit Will Smith und Kevin James da.
Ja.
Und ich weiß auch nicht mehr, ob ich da drin war. Und da war ich wirklich total verdattert, wie lang der ist.
Mhm.
Der geht ja irgendwie fast 2 Stunden. Und dann denke ich mir so, mein Gott nochmal, das ist eine seichte Rom-Com. Die muss doch nicht so breitärschig sein. Und da hast du dann auch wirklich gemerkt, wenn der Plot irgendwie durch gewisse Erzähltechniken oder was auch immer künstlich in die Länge gestreckt wird. Ne?
Ja.
Dann auch für Überlänge und Zuschlag. Ne? Ja.
Dann lasst uns mal weitergehen und ein sehr trauriges Thema beginnen.
Ach Thomas.
Als ich mir die Filme rausgesucht hatte für diese Kategorie gleich, da dachte ich mir auch wirklich wehmütig, was hätte es sein können dieses Jahr? Und ich glaube ja an das Multiversum und ich weiß, dass es irgendwo einen Thomas gibt, der all diese Filme im Sommer sehen konnte und ich beneide ihn sehr, sehr stark. Genau, also so ein bisschen den Blick auf den Sommerblockbuster 2020. Wir haben ja auch Anfang des Jahres einen großen Podcast gemacht gehabt zu den Kinostarts 2020, wo wir voller Euphorie über das erste Halbjahr gesprochen haben und schon viele von diesen Filmen da drin hatten. Und
wir hätten nach dem ersten Quartal aber aufhören sollen.
Genau, der Zeitplan ist einfach völlig zerstört worden.
Wir haben den Fehler gemacht, den im November aufzunehmen.
Ich gehe jetzt einfach mal Reihe durch, welche Filme wir tatsächlich jetzt auch schon gesehen hätten, die meisten, und welche noch gekommen wären. Und dann können wir mal drüber reden, auf welche wir uns am meisten vielleicht gefreut haben oder hätten oder jetzt immer noch werden, aber dann kommen sie halt erst in 1 oder 2 Jahren. Wir hätten gesehen Black Widow, Fast and Furious 9, Wonder Woman 84, Top Gun Maverick, Free Guy, Ghostbusters Afterlife, Tenet, der jetzt aber trotzdem scheinbar kommt, Jungle Cruise von Disney und Morbius.
Tenet, ja, freue ich mich auch drauf. Aber ansonsten ist in dieser Liste, okay, Ghostbusters Afterlife würde mich noch sehr interessieren wegen dem Regisseur, der Jason Reitman. Aber ansonsten diese anderen Blockbuster, ja, die interessieren mich, aber da ist jetzt keiner dabei, wo ich jetzt wirklich sage so, ach, schade, dass ich den jetzt erst nächstes Jahr gucken werde.
Ich muss gestehen, ich hätte gerne Top Gun Maverick geguckt, weil wir haben ja hier die vor Ort, jetzt muss ich wieder das Kino auspacken, das 4DX-Kino übrigens einzigartig in Europa.
Halt doch einfach mal die Fresse.
Thomas wird dafür bezahlt. Ja.
Und das wäre quasi so bewegliche Sitze, das kennt man natürlich, aber auch gleichzeitig mit Luft- und Wassereffekten und so Krabbeleffekten, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich war ja noch nicht drin, aber Top Gun wäre der erste Film gewesen, den ich in diesem Kino hätte ausprobieren wollen.
Thomas, du hast doch Kentucky Fried Movie gesehen, oder?
Ja.
Ist dir bewusst, dass wir diesen Film gefühlsaktiv zeigen? Ich weiß nicht, ob Top Gun Maverick der beste Film dafür ist, wenn ich ehrlich bin. Also, da muss ich sagen, Schande mein Haupt, Top Gun, der erste Top Gun, ich habe den noch nie komplett gesehen. Nach spätestens 45 Minuten mache ich den aus.
Der ist auch mittlerweile unerträglich, ja, alles gut.
Der ist furchtbar, ganz
Aber also, ich hätte den trotzdem gerne Trailer geguckt, einfach weil er diese Effekte, diese Aufnahmen hat. Und ich glaube, das wirkt einfach im Kino.
Also wie gesagt, ich gehe mal von unten nach oben. Morbius, tut mir leid, der Trailer sah einfach kacke aus.
Ich glaube, ja, der wird richtig. Auch nichts, nein.
Ne? Jungle Cruise ist vielleicht ganz, ganz nett, mehr aber auch nicht. Ist so der typische Dwayne Johnson macht die Familien glücklich Film. Tenet haben wir drüber geredet. Ghostbusters Afterlife, ich glaube, der hätte das Potenzial gehabt, wirklich gut zu sein. Da kann ich aber auch warten. Free Guy,
kommt ja noch.
Die Idee finde ich nett, dass es halt um so eine Figur in einem Online-Videospiel geht, die merkt, okay, ich kann das Spiel manipulieren. Aber weder der Regisseur Sean Levy noch Ryan Reynolds lassen mich darauf hoffen, dass sie wirklich auf was aus dieser Prämisse machen, außer dass sie irgendwelche Meta-Gags aneinander rein. Top Gun Maverick, okay. Wonder Woman 84, ja. Fast and Furious 9, das ist so eine Sache bei Fast and Furious. Die sind alle scheiße dumm, aber ein paar finde ich auch unglaublich unterhaltsam. Also
Teil 5 ist richtig gut.
Teil 5 und Teil 8 finde ich wirklich spaßig. Teil 9, mal gucken. Und Black Widow ist, bin ich ehrlich, es freut mich ja, dass es ihn gibt. Ich finde aber, der kommt minimum 5 Jahre zu spät.
Also ich kann immer sagen, welche ich im Kino definitiv geguckt hätte. Also das wäre Black Widow gewesen, Wonder Woman 84, Top Gun Maverick, Ghostbusters und Tenet. Das wären die, die ich auf jeden Fall im Kino.
Wobei, Wonder Woman hat doch noch offiziellen Kinostart, oder? Ich meine.
Ja, im November oder Oktober.
Aber dann ist ja quasi keine Sommerblockbuster-Saison mehr. Aufgenommen habe ich übrigens nicht Mulan, weil der ja schon im März bei uns kommen sollte. Der ist dann quasi zum Sommerblockbuster geworden und jetzt nicht mehr.
Kurze Info: Wonder Woman 84 kommt am 1. Oktober. Stand halt eben 8.8.2020.
Na, ob er kommen wird.
Ich meine, die Filme kommen ja alle irgendwann.
Ja.
Aber nicht jetzt.
Ja. Ja, also ich kann es bei mir kurz und schmerzlos lassen, also Black Widow, aus anderen Gründen vielleicht, Fast and Furious interessiert mich nicht, Wonder Woman, nee, nicht wirklich, Top Gun, Joseph Kosinski ist ein toller visueller Regisseur und ich glaube, das könnte was werden, aber im Kino hätte ich mir den jetzt nicht angeguckt, Free Guy sieht ganz nett aus, würde ich mir aber nicht im Kino geben. Ghostbusters Afterlife interessiert mich nicht so wirklich. Tenet ist Pflichtprogramm für mich. Jungle Cruise ist so ein Sonntagnachmittag-Couchfilm und Morbius kann scheißen gehen, interessiert mich nicht.
Kurz, Dominik findet alles scheiße, also Christopher Nolan.
Ja, genau.
Ja, mir fehlt da sowas wie The Green Knight zum Beispiel.
Ja, aber das ist halt kein Blockbuster,
Dominik. Genau.
Ja. Nee, ja, also Black Widow höchstens wegen Florence Pugh, aber sonst bin ich durch mit Marvel. Und Fast and Furious, also bitte der Trailer zu Teil 9, der ist so Panne. Ja, okay, auf der anderen Seite ist er so Panne, dass er schon wieder geil ist irgendwie. Ne?
Ja. Wobei ich auch sagen muss, bei dem Trailer, da haben sich ja viele Leute irgendwie darüber unterhalten, hey, boah, mit dieser Brücke und dann diese Rakete und was alles passiert. Und ich dachte mir so, Leute, er hat einen Bruder.
Er hat einen Bruder.
9 Teile lang.
Oh, stimmt. Ja. Dieser
Trailer. Da hat er kein Wort darüber verloren.
Ja, egal.
Thomas hat den schon wieder verdrängt.
Ich hab den wieder drängt, ja. Aber lass uns doch mal die traurige Kategorie verlassen und so ein bisschen in Nostalgie schwelgen, was wir schon alles mal gesehen haben und vielleicht auch im Sommer mal im Kino gesehen haben. Mhm. Und zwar die Kategorie die besten Sommerblockbuster aller Zeiten, in Klammern für uns. Das heißt, ihr dürft jetzt einfach mal so ein bisschen raushauen, wo ihr sagt, so das sind richtig krasse Blockbuster, die man auch heute einfach am besten im 4K-Player Mad Max gucken sollte oder die ihr sowieso ganz, ganz oft guckt und die auch für euch im Herzen immer sein werden. Feuer frei.
Also ich fange mal an. Der Film, der für mich wirklich ganz oben steht, wenn ich an Sommerblockbuster denke, und ist Independence Day. Wobei der in Deutschland ja, glaube ich, ich gucke gerade, ja, Mitte September ist der rausgekommen, also war es eher Spätsommer. Ja,
das geht noch so. Ne?
Ja. Aber das war noch, weil das war so mein einer der ersten Kinofilme, die ich alleine geguckt habe. Und das an dem ersten Sonntag, wo er lief, nachmittags in so einem Multiplex nahe von Köln. Und ich war nicht darauf vorbereitet, wie verfickt voll das war. Wirklich. Ich bin da hingegangen und weil die Busse halt, es war halt sonntags, und da fuhren die Busse halt nicht so oft, war ich recht früh da, habe mir eine Karte geholt und musste noch irgendwie 2 Stunden da die Zeit zurückschlagen, bin halt eben so ein bisschen rumgelaufen. Und als ich so eine halbe Stunde vor Start angekommen bin, da dachte ich, was ist hier los? Was zum Teufel ist hier los? Und das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich in einem ausverkauften Kinosaal saß.
Glaube Independence Day wäre für mich auch immer so der erste Film, der beim Thema Sommerblockbuster mir in den Kopf schießt. Und das ist übrigens auch ein Film, für mich zumindest, wo ich nicht weiß, warum er existiert. Weil er einfach ganz anders ist, 1996 wieder rausgekommen ist mit diesen Effekten und mit dieser Gigantomie einfach. Ja. Ne? Ich finde das atemberaubend bis heute und ich habe immer noch Spaß an dem Film.
Ja, also es gibt natürlich viele große Sommerblockbuster, aber zum Beispiel Terminator 2, als der rauskam, war ich zu jung für. Dann Armageddon von Michael Bay mit Bruce Willis. Das war auch so ein Film, wo man mit Freunden reingegangen ist und das auch abgefeiert hat. Das war wirklich ein ganz wilder Ritt, wirklich
den
alles.
Den habe ich übrigens auch im Kino geguckt damals, ja.
Damals war man auch noch einfacher zufriedenzustellen, sag ich mal.
Ja.
Wirklich, du hattest dein Popcorn, du hattest deine gefühlten 6 Liter Cola daneben dir stehen und dann ging es dann 3 Stunden ab im Kinosaal mit Bum Bum und dann zu Bruce Willis, der ganz cool war und Ben Affleck hat Liv Tyler klar gemacht und sagst du so, die Welt ist in Ordnung, alles super.
Beste Spruch immer noch, wo das ganze Kino damals gegrölt hat, egal ob USA oder Russland, kommt doch eh alles aus Taiwan. Und alle lagen auf dem Boden. Also das sind so Dinge, die halt einfach da auch dazugehören. Ja.
Ja.
Und dann halt ganz klar Matrix. Also das Jahr 99 ist ja eh so ein ganz legendäres Kinojahr, weil da eben nicht nur Blockbuster rauskam, sondern auch viele, viele Filme, die so Klassiker wurden. Der Produzent Joel Silver, der den halt produziert hat, was sehr Wahres gesagt. Der hat nämlich gesagt, wäre im Sommer 99 nicht Episode 1 rausgekommen, hätte der Kinosommer komplett Matrix gehört.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und natürlich, ja, Episode 1 habe ich damals auch gesehen, sogar einen Monat vorher in Großbritannien, weil wir da im Urlaub waren. Das war natürlich auch eine große Sache, aber rückblickend ist Matrix einer für mich der Blockbuster überhaupt, weil da kam halt eben einfach alles zusammen. Du hattest große Erwartungen, die wurden übertroffen, der Film war super, du hast danach wochenlang über diesen Film noch geredet. Mm. Ich weiß noch, wie heiß ich war, endlich, dass der Film mal auch rauskommt fürs Heimkino. Den habe ich mir damals auf VHS noch gekauft. das waren wirklich, schöne Zeiten. Ich glaube, da ist natürlich viel nostalgische Verklärung mit drin, das darf man nicht vergessen, denn damals war nicht alles besser. Definitiv nicht. Aber das sind so die Filme, die ich mit Sommerblockbuster assoziiere, also ganz persönlich.
Bei mir ist es tatsächlich, ich bin ein großer Action-Kino-Fan. Und also klar, Independence Day habe ich gerade schon gesagt gehabt. Und bei mir sind es aber vor allen Dingen 3 Filme. Und zwar The Rock, Con Air und Im Körper des Feindes. Oh. Die habe ich natürlich alle nicht im Kino sehen können damals, weil ich noch ein bisschen klein bin.
Achso, ich dachte, das IMAX-Kino noch nicht
fertig war damals. IMAX gab es noch nicht.
Nicht in 4K.
Genau, aber das sind so für mich so diese Urtypus an Action-Blockbustern, die es damals gab in den 90er Jahren, die auch, glaube ich, einfach viel verändert haben danach, wie wir so Sehverhalten von so Actionfilmen haben. Und das sind auch immer noch Filme, die ich gerne und sehr, sehr oft gucke, wenn ich kann.
Ja, bei mir ist es, kann ich im Grunde an Stu anschließen, was für dich Matrix war für mich 2010 einfach Inception. Und Inception ist für mich auch tatsächlich, also das ist für mich eigentlich die Definition von Sommer-Blockbuster. Das Einzige, also wir haben ja hier eigentlich so diese Punkte aufgelistet und bis auf große Franchises passt da eigentlich alles bei Inception. Mit dem Unterschied, dass er ja gerade schon meinte, dass das Marketing einfach sehr viel lokaler war und im Internet war nicht so viel. Ich glaube, es gab nur den Teaser-Trailer und dann noch einen langen Trailer. Mehr war da eigentlich gar nicht. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Bei Tenet ist es jetzt gerade ähnlich. Ansonsten würde ich da den ersten Fluch der Karibik dazu zählen.
Ja.
Auch wenn ich den gar nicht im Kino gesehen habe, interessanterweise. Der kam ja, glaube ich, erst im Herbst. Das war ja auch so ein Überraschungshit einfach. Dann Star Wars Episode 3 habe ich halt damals gesehen, sogar zweimal habe ich den gesehen. The Dark Knight habe ich damals nicht im Kino gesehen. Wie gesagt, ja, es ist halt so wirklich der absolute Prototyp. Der erste Jurassic Park wahrscheinlich auch noch, obwohl ich den auch nie im Kino gesehen habe.
Ich schon.
Aber das ist so wirklich so der Sommer-Blockbuster schlechthin. Wobei es mich jetzt echt wundert, dass keiner von euch beiden Mad Max Fury Road genannt hat.
Er hatte mich auch gerade schon gewundert. Ich hätte ihn jetzt tatsächlich genannt, aber ich dachte eigentlich, Stu würde jetzt drauf.
Ja, also, wer es nicht weiß, Mad Max Fury Road ist für mich einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Aber ja. Ich verbinde dich mit Sommer irgendwie, auch wenn er im Sommer rauskam. Er kam ja Mitte Mai in Deutschland raus. Ich habe den wirklich, ich glaube, ich habe keinen anderen Film so oft im Kino geguckt wie diesen Film. aber wie gesagt, es liegt vielleicht einfach daran, weil der noch zu neu ist. Und irgendwie Sommerblockbuster ja, verbinde ich einfach mit, es ist so nostalgisch konnotiert, dieser Begriff. Und deswegen bin ich ja, da gut, eher bei halt Matrix und bei Armageddon und Independence Day.
Aber also unglaublich guter Film einfach.
Ja, das müssen wir nicht diskutieren, dass der super ist.
Also. Wie oft hast du den im Kino gesehen damals?
Ich glaube 4 oder 5 Mal. Ich weiß es nicht mehr so richtig. Also mein voriger Spitzenreiter war DuckTales der Film. Den habe ich 3-mal im Kino geguckt.
Fast dasselbe. Ja. Total unschuldiger Kinderfilm und dann Mad Max daneben.
Gefolgt von Das fünfte Element. Den habe ich, glaube ich, auch 3-mal geguckt im Kino.
Ja.
Und ich bin nicht so der große Fan von Filmen mehrfach im Kino gucken. In den letzten paar Jahren hat sich das ein bisschen geändert, weil ich halt eben da öfters in BVs war und wenn man mit Freunden dann irgendwas unternimmt und ins Kino will, ist es halt scheiße zu sagen, nee, den Film gehen wir nicht, weil den habe ich schon gesehen. Ja, das ist natürlich blöd. Das heißt, da habe ich schon hier und da Filme mehrfach im Kino gesehen, freiwillig und unfreiwillig. Und Mad Max war halt freiwillig, sehr freiwillig sogar. Und solche Sachen wie Independence Day 2 oder Assassin's Creed waren halt eher unfreiwillig.
Wobei, das war kein Sommerblockbuster.
Nein, das war einfach nur, ich wollte einfach nur mal sagen, welche teilweise harten Opfer ich für meine Freunde teilweise auf mich nehme.
Okay, stimmt, ja. Der erste Spider-Man vielleicht auch noch von Raimi, der war, glaube ich, auch so.
Ja.
Das war so der Post-9-11 Sommerblockbuster, würde ich sagen, ne, damals.
Ja, stimmt.
Aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, habt einer von euch den ersten, ich habe die ja nie geguckt, die habe ich immer noch auf dem Zettel, die X-Men-Filme, der allererste X-Men, war das auch ein Sommerblockbuster?
Also ich habe ihn damals im Kino geguckt, ich muss mal kurz gucken, wann der genau lief, weil ich...
Meinst du den First Class, der war...
Nee, der allererste,
Ach so, ah, okay.
Der von 2000,
Von Brian Singer.
Das weiß ich nicht.
Ja. Doch, der kam am 31. August raus, ja.
Dann kommt jetzt, nee, New Mutants ist ja schon wieder verschoben worden.
Aber nur auf 2 Wochen, der kommt jetzt Mitte September.
Der kommt ja. Nicht, das Gott, ey, das ist ja wirklich nur noch ein Trauerspiel mit dem, sollen sie einfach raushauen, fertig.
Erwähnen möchte ich noch Ghostbusters, weil ich den auch immer wieder gerne gucke. Natürlich habe ich den nie im Kino geguckt, weil der in den 80er kam, da war ich noch Matsch. genau, aber das ist halt auch so ein Film, der so ein bisschen so den Urtypus von so Blockbustern auch ausmacht für mich und den ich auch immer gerne wieder gucke.
Ja, höchstens vielleicht noch so der eine oder andere. Ja gut, hier der dritte Harry Potter zum Beispiel war auch ein Sommerblockbuster damals so ein bisschen. Ja.
Wobei man da halt sagen muss, der zweite Blockbuster war, als Harry Potter war. Den hätten die halt auch im Herbst, Winter oder an Karneval bringen können.
Ne? Was auffällig auf jeden Fall ist, dass halt viele Klassiker, viele ältere Filme bei uns auch in dieser Liste drin sind.
Ja.
Und eher weniger aus den letzten Jahren. Also ich glaube, Mad Max Fury Road als auch Inception sind da eher die Ausnahme oder sowas wie Mission Impossible Rogue Nation oder sowas. Aber oder auch
Fallout.
Genau, das war es dann halt aber auch nachher dann. Ne? Also ich kann ja mal ganz kurz mal das letzte Jahr öffnen, was wir da so bekommen haben an Blockbustern. Also klar, abseits von Once Upon a Time in Hollywood, also das ist gar keine Frage, ne? Da gab es einen riesen Hype drum und der ist auch super. Hatten wir halt The Lion King. Ne? Oh. Spider-Man Far From Home, der auch so eher okayisch war. Ne? Toy Story 4, gut, der war richtig schön. Dann hatten wir halt Man in Black International, der war eine Vollkatastrophe.
Und ein Flop auch, glaube ich.
Genau. Dark Phoenix, genauso Kackwurst, ey. Und Godzilla King of Monsters, das war noch eine schlimmere Kackwurst letztes Jahr. Also das
King of the Monsters muss ich immer noch gucken.
Ne, also das war letztes Jahr die Blockbuster-Saison, die war einfach furchtbar. Da habe ich auch keinen von denen im Kino geguckt, weil
ich hab sie alle geguckt,
die alle vor mir gucken in den PV. Und ich habe mir dann immer gesagt, so, ja, komm hier, auf den warte ich tatsächlich. Ich freue mich so ein bisschen drauf. Sag mal, wie der ist. Und dann bist du jedes Mal geschrieben, wenn er aus dem Kino raus ist, meinte, ja, der ist scheiße. Okay.
Ja, letztes Jahr war ich kein gutes Blockbuster, ja. Also ja, gut, das meiste hat mich, also ist ja auch, glaube ich, in Jahresrückblick oder was auch immer durchgekommen, ich habe mich letztes Jahr richtig eigentlich an Originalproduktionen eigentlich festgehalten. Ja. Weiß ich nicht, Midsommar, Ad Astra, so ein Zeugs eben, ne? Und die Blockbuster. Ich glaube wirklich, 2019 kein Blockbuster-Jahr hat mich bisher so kalt gelassen wie das letzte Jahr. Ja.
Aber Flops sind das richtige Stichwort. Lass uns da mal so ein bisschen genauer drauf gucken. Weil ich habe mal so eine kleine Liste mir rausgesucht im Internet. Ich habe sie nicht selber recherchiert, weil das war mir dann doch zu anstrengend, diese ganzen Box-Office-Zahlen rauszusuchen. Und die haben sich mal so eine Liste gemacht mit den größten Kino-Flops im Sommer-Blockbuster-Zeitraum, die es mal gab. Also die halt am meisten Millionen verloren haben. Und übrigens auf Platz 9 haben wir Dark Phoenix, der ein Budget von 200 fucking Millionen hatte und nur 252 Millionen eingespielt hat. Also insgesamt mit Bereinigung und Marketing etc. pp. Wahrscheinlich 133 Millionen Verlust gemacht hat.
Was ich krass finde an der Liste, ich habe wirklich nur zwei von diesen Filmen im Kino geguckt und nur von einem dieser zwei Filme habe ich sogar Eintrittsgeld bezahlt.
Also ich kann ja mal einfach ganz kurz durchgehen, wenn ich da so draufstehe. Ne? Mhm. Wir haben den Blockbuster Stealth, der übrigens bei der Corridor Crew, das ist, kann ich Ihnen empfehlen, das ist ein YouTube-Kanal, die machen immer so VFX-Shots React, ne? Und die haben den heute gehabt, tatsächlich in ihrem Video, und haben nochmal diese Effekte besprochen. Und der hat wirklich tolle Effekte für einen Film aus dem Jahr 2005, aber der ist einfach scheiße.
Und vor allem, ich habe den damals auf DVD geguckt und ich fand den nie so schlecht und schlimm, wie immer gesagt wird, aber es ist kein guter Film, gebe ich dir recht. Aber der hat ein paar echt tolle Schnitte.
Genau, also von den Effekten her und von den sowas, also, aber es ist, ja, ein Flop. Ja. Genau, also der ist dann Dark Phoenix, dann haben wir Final Fantasy The Spirits Within von 2001.
ja, das sollte da kann der ich große erzählen, da ist der kleine Stu damals ins UCI gegangen, hat gesagt, am Starttag, hallo junge Dame, einmal Final Fantasy, die Mächte in dir. Und dann meinte die Dame zu mir so, ja, dir ist schon klar, der läuft erst in 3 Stunden, ne? Ich so, ja, aber ich will das Ticket jetzt schon haben, denn ich möchte der Erste sein. Das wird bestimmt ziemlich voll. Ich war der Einzige im Kino.
Ja, ich habe ja damals auch im Kino geguckt, muss ich
und gestehen. Ich war damals wirklich, also technisch war das damals ein Brett. Heute kann man sich das nicht mehr angucken. Yeah. Aber damals, ich dachte halt wirklich, das ist wirklich Ben Affleck da auf der Leinwand.
Ja. Gab es nicht auch diesen Sky Captain and the World of Tomorrow?
Ja, aber das ist was ganz anderes.
Ja, aber der hatte auch schon diese krude Motion-Capture-Technik halt scheiße angewandt. Ja. Na, ähnlich. Es war aber, glaube ich, kein Sommerblock.
Ich glaube aber, dass Final Fantasy The Spirits Within oder die Mächte in dir durchaus schon wichtig war für die Effekte in Hollywood teilweise. Ich meine, das war ein schlechter Film.
Ja.
Und der ist auch zurecht gefloppt, weil, ganz ehrlich, das war so ein krudes Ding mit irgendwelchen esoterischen Scheißgelaber dazwischen.
Ja, oh, der ist furchtbar. Der ist wirklich, der ist eine absolute Gurke. Ist
aber
der,
ich glaube, dass der schon viel getan hat für CGI.
Das stimmt, ja.
Ne? Da ist er, glaube ich, schon erwähnenswert. Aber als Film an sich war der halt echt schrottig.
Ich glaube, der hat auch so diese Technologie nochmal gepusht. Und das sieht man auch an dem Budget, weil der hat damals, also es gibt unterschiedliche Zahlen, 137 bis 198 Millionen gekostet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, für so ein Experiment eigentlich. Ne? Und tatsächlich 94 bis 136 Millionen Verlust.
Wird heute keiner machen. Wird heute kein Studio machen.
Nein, definitiv nicht. Dann August 2002, ich glaube, das war der Sargnagel der Karriere von einem ganz bestimmten Schauspieler. Und zwar Die Abenteuer von Pluto Nash. Ich muss gestehen, ich habe den Film völlig verdrängt, das Thema.
Das sagt mir gar nichts.
Ich habe ihn nicht gesehen. Und ich glaube, kam der hier überhaupt in Deutschland ins Kino?
Der kam nicht hier in Deutschland ins Kino. Ja. Eddie Murphy,
Was halt echt krass ist, wenn du überlegst, dass der halt über 100 Millionen teuer war, ne?
Ja, genau.
Was ist denn das für ein Film? Da habe ich ja echt noch nie von gehört.
Übrigens, also, auf Deutsch heißt der Pluto Nash im Kampf gegen die Mondmafia. Das ist ein geiler Titel.
Oh, doch, das sagt mir irgendwas. Ach du Scheiße.
Der war richtig teuer, die hatten richtig viele Effekte, aber auch schlechte Effekte da reingeballert. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass Eddie Murphy danach abgetaucht ist und erst jetzt durch Netflix wieder entdeckt wurde.
Ja.
Wobei er hatte dann, war es danach oder war es davor, dieser verrückte Professor?
Der war davor. Davor,
okay.
Der war davor. Das war in seiner Hochzeit in den 90ern. Genau, in den 90ern. Der hat auch in den 2000ern hat er auch noch allerhand Mist gemacht. Der hat eigentlich eine ähnliche Karriere da gehabt wie Robin Williams. So halt dieser Übergang von 90ern in die Nullerjahre. Ja. Nur Robin Williams hatte zwischendurch dann so Zwischenstopps bei ernsthaften Filmen.
Genau, also 2002 ja, also kam noch von ihm I Spy in die Kinos und Showtime.
Ja.
Showtime geht noch, finde ich. I Spy ist einfach nur unglaublich öde, aber Showtime kann man sich schon mal angucken. Der geht schon noch.
Ja, der ist noch in Ordnung. Ich glaube, der letzte größere Eddie Murphy-Film, den ich damals wahrgenommen hätte, war dieser Mensch Dave.
Ja. Oh ja, furchtbar. Genau, also auf jeden Fall, ich gehe mal weiter in der Liste, bevor wir wieder abschweifen. 96 Millionen Verlust gemacht. Dann gibt es einen Film, das finde ich echt krass, dass der so ein krasser Flop geworden ist. Und zwar Titan bzw. Titan AE.
Wobei, so überraschend finde ich, ist das nicht, wenn du anguckst, auch bei Disney, wenn die halt versuchen, so Sci-Fi zu machen und das auch ein bisschen, sag ich mal, ernster, so wie der Schatzplanet, anscheinend Sci-Fi als Trickfilm scheint nicht so wirklich zu funktionieren. Und ich habe Titana eh mal gesehen und das war so einer der Filme, wo ich dachte, boah, der ist eigentlich ganz cool, aber ich würde mir das viel lieber mit in Realität angucken, also mit echten Schauspielern.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ich war damals. Ja gut, 2000, da war ich irgendwie 10 oder so. Da war ich halt irgendwie, da fand ich, glaube ich, die Optik geil. Ich weiß gar nicht, ob ich den jemals mal gesehen habe. Ich weiß nur, dass der halt ein kolossaler Flop gewesen ist.
Genau, also der hatte ein Budget von 75 Millionen, was damals auch schon krass war für so eine Art von Film. Und hat halt einfach nur 36 Millionen eingespielt und deswegen insgesamt 100 Millionen Verlust bedeutet. Das war schon schmerzhaft.
Also sollte der damals irgendwie ein Kickoff für ein neues Franchise sein, oder?
Das war so ein Traumprojekt von diesem Don Bluth, der mit hier Five der Mauswanderer, wie sie hießen, ein sehr erfolgreicher Filmemacher war, so der größte Name, der nicht zu Disney gehörte. Und dem hatten sie dann, glaube ich, so eine Art Carte Blanche eingeräumt für diesen Titan AE. Und das ist halt nach hinten losgegangen. Ordentlich nach hinten losgegangen.
Wir werden übrigens noch einen Disney-Film haben, also wartet mal drauf.
Ja.
Wir werden noch zwei Disney-Filme haben.
Ja.
Stimmt. genau, der nächste Teil wäre King Arthur, Legend of the Sword von 2017. Da habe ich ja echt gedacht, das beendet so die Karriere von Guy Ritchie und danach darf er nie wieder was drehen. Hat zumindest nicht dazu geführt, zum Glück irgendwie so halb. Aber dieser Film, er hat Potenzial, aber das ist so wirr und so auf hip und modern getrimmt, das war einfach fürchterlich. Und er hatte ein Budget von 175 Millionen US-Dollar.
Ja, und der war halt total drauf geeicht. Ich meine, wie viele Sequels waren angekündigt? 4, 5?
Ja, irgendwie sowas,
Die hatten da schon irgendwie alles geplant, von den Sequels zu den Videospielen, zur TV-Serie bis hin zur Kopfkissen. Also da war es gibt aber, der Film hat ja viele Fans, aber ich gehöre wirklich nicht dazu. Ich habe mir vor ein paar Monaten nochmal Netflix angeguckt und es tut mir leid, aber so erfrischend ich Guy Ritchie zu Beginn seiner Karriere mit Bubeteheim und König Gras und Snatch fand, so anstrengend finde ich seine Filme, wenn er halt eben freilaufen kann. Deswegen bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil er ja nächstes Jahr diesen Cash Truck bringt. Das ist ein Remake von einem französischen Thriller, den ich sehr schätze. Und da bin ich mal gespannt, was das wird. Also ich finde, Guy Ritchie ist ein fähiger Filmemacher, aber ich mag ihn irgendwie, seine Stilistik. Es ist so ein bisschen wie Wes Anderson. Ich fand früher Wes Anderson die ersten 2, 3 Filme auch toll. Mittlerweile, ich kann es nicht mehr sehen.
Das hat sich totgelaufen dann einfach von der von der Stilistik her. Also du merkst ja selbst, das weiß ich nicht. Also ja, ich muss sagen, ich mag bei Guy Ritchie halt seine Sherlock Holmes Filme noch ganz gerne. Aber da kommt ja irgendwie gar nichts mehr. Weiß ich nicht, sowas wie Aladdin, das hat ihm jetzt zwar nochmal irgendwie den Karrierearsch gerettet, aber ich verstehe bis heute nicht, warum die Guy Ritchie für Aladdin genommen haben, weil Guy Ritchie hat wirklich nach Sherlock Holmes hat der mit Codename Uncle und King Arthur zwei Riesenflops hingelegt,
glaube ich. Ich kann mir durchaus vorstellen, warum sie ihn genommen haben, weil er jemand dann in der Position gerade war, der alles machen musste, was Disney wollte. Das sieht man auch in dem Film.
Ja, ganz ehrlich, Aladdin, also das Remake von ihm, wenn da nicht der Name Guy Ritchie im Vorspann stehen würde, ja, hättest du es nicht erkannt.
So, und er kennt sich mit Technik aus und er ist ein professioneller Methodiker, der dementsprechend auch arbeiten kann, aber er durfte halt nicht arbeiten, wie er arbeitet. Ja. Und ich glaube, das wollten sie haben.
Und vor allem ist es auch gut für die Werbung, weil der hat ja viele Fans und was glaubst du, was? Also ich war auch neugierig, als es hieß so, was? Guy Ritchie macht den Aladdin-Film? Ja. Okay.
Das war durchaus Kalkül. Ja. Manchmal schafft Disney das aber nicht, wie im nächsten Film.
Und oh, tut's mir aber leid.
Und zwar auf Englisch hieß er A World Beyond Tomorrowland von 2015, lief im Mai im Kino. Und der hatte auch ein unglaubliches Budget von 190 Millionen US-Dollar. Und hat gerade mal 209 eingespielt, also es gibt da so eine Spanne von 209 bis 226 und hat dementsprechend 150 Millionen Verlust gemacht für Disney.
Ich muss auch sagen, ich weiß, ich habe ihn geguckt, aber ich kann mich nicht an nichts erinnern, außer dass da irgendwie so ein komischer Button ist oder Knopf, wenn man den anfasst, tritt man diese Welt ein, also da hat sich nichts festgesetzt,
Ich mag den ganz gerne, der ist ich muss dazu sagen, ich bin auch ein Brad Bird-Fan und das war wahrscheinlich irgendwie auch
ein Vanity-Projekt von ihm. Brad Bird ist ein super Regisseur, ich meine, der hat, wie ich finde, immer auch mit Mission Impossible 4 einen der besten Mission Impossibles gemacht. Ja. Und das ist schwer, weil die meisten Mission Impossible-Filme sind gut bis super. Und auch sein Ratatouille ist toll und wie sie alle heißen, die Unglaublichen ist einer der besten Action-Filme der letzten Jahre.
Iron Giant.
Aber Super Light bei Tomorrowland, da ist einfach nichts haften geblieben, gar nichts.
Das ist auch verrückt, dass der so gefloppt ist, weil die haben ja durchaus auch ein großes Marketing darum gemacht und mit George Clooney auch durchaus einen Namen gehabt, der vielleicht ins Kino hätte locken können. Und Disney und so Fantasy-Welten und sowas alles, aber da wollte keiner rein.
Science Fiction und Disney, der hat so diese John Carter-Krankheit, glaube ich, gehabt.
Wobei, ganz ehrlich, ich wusste, von Marketing ist mir nie erschlossen worden, was soll das für ein Film sein?
Das könnte vielleicht ja auch der Grund gewesen sein.
Und ich mag George Clooney und der ist ja nach dem Film auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Auch teilweise, glaube ich, weil er auch Nachwuchs bekommen hat. Und ich meine, George Clooney muss auch niemand mehr was beweisen. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass George Clooney da nicht reinpasst.
Ja, das stimmt.
Ja, so ein bisschen vielleicht. Also ich fand es tatsächlich schade um den, weil der eigentlich ziemlich kreativ war, der Film. Ich müsste eigentlich auch nochmal sehen, der ist ein liebenswertes Chaos, so eine Hot Mess ist der so ein bisschen. Aber ja gut, das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her.
Übrigens,
ich fand den ganz okay.
Übrigens, John Carter war ein gutes Stichwort. Der wäre, glaube ich, hier ganz, ganz vorne in dieser Liste, wäre im Sommer erschienen. Der ist aber im Februar
gekommen.
Den habe ich damals im Kino geguckt und ich habe es gehasst. Ich habe ihn wirklich so gehasst, diesen Film. Und vor allem, ich war mit Freunden drin und der eine, der mit dabei war, fand den so total toll. Und dann sind wir uns nach dem Kino fast noch die Haare gegangen, weil ich gesagt habe, der ist scheiße, der Film. Nein, der war super.
Aber der soll auch, also ich habe ihn noch gar nicht gesehen, aber der soll auch gar nicht so scheiße sein.
Ich fand den halt damals, ich habe ihn nur einmal geguckt im Kino und das war wirklich,
Ich fand den gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich hatte ehrlich auch wirklich Bock drauf, da mehr zu sehen von, weil ich diese Welt so interessant fand, aber naja.
Wir hatten kein Interesse an dem.
Genau.
Das war das Problem.
Der nächste Film auf der Liste, der sagt mir ehrlich gesagt gar nichts, und zwar Sindbad, der Herr der Sieben Meere von DreamWorks im Jahr 2003.
Ja, das ist ein DreamWorks-Animationsfilm, also noch ein Trickfilm, so im Stil von Der Prinz von Ägypten.
Ja, aber der ist völlig an mir vorbeigegangen. Aber
da ist,
bin ich nicht der Einzige.
Der ist total vergessen.
Genau, weil der hat ein Budget von 60 Millionen. Das ging so halbwegs, ne? Aber er hat auch nur einfach 87 Millionen nur eingespielt. Und der hatte wohl scheinbar ein sehr, sehr teures Marketing damals. Die haben 125 Millionen Verlust gemacht. Sogar, manche Zahlen sagen sogar bis 174 Millionen.
Das war die Zeit, wo DreamWorks auf Teufel komm raus Disney die lange Nase zeigen wollte.
Ja, das war's dann
auch. Ja. Das ist halt, also ich wurde auch nie richtig warm mit diesen DreamWorks-Trickfilmen. Also Prinz Stimmt, von ja. Ägypten und Spirit, wie sie alle hießen, haben mich auch nie angesprochen. Und ich weiß noch, Sindbad, ich habe den nie gesehen, aber ich weiß noch, dass bei uns im Kino auch die Plakate hingen. Und das war so ein Film, wo ich dachte, nee, keine Chance, guck ich mir nicht an.
Ja, das war auch, das war ironischerweise direkt nach dem Shrek-Erfolg. Ja. Ne? Also wirkte dann Sindbad noch wie so ein Überbleibsel der alten Ära so ein bisschen da, ne? Aber ja. Mhm.
Der nächste Film auf der Liste, das ist bei mir so ein Guilty Pleasure. Also wir hatten ja am Anfang drüber geredet, das ist Guilty Pleasure und ich hatte auch gesagt, ich habe keine Guilty Pleasure, aber das ist irgendwie so einer. Und zwar der 13. Krieger, The 13th Warrior von August 99 damals.
Ja.
Und der hatte auch ein unglaubliches Budget von 160 Millionen für 99. Das ist
Man darf aber nicht vergessen, dass The 13th Warrior oder wie jetzt, der früher hieß er ja auch Schwarze Nebel, dass die Entstehungsgeschichte, das muss wohl ein Albtraum gewesen sein. Ich meine, der.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Also, der John McTiernan hat ja den laut Papier gedreht, aber dann ist ja Michael Crichton, von dem die Buchlage halt stammt, da reingestürzt und hat dann wohl die Kontrolle übernommen. Und das ist so zerfasert, dass es ganz lustig wurde, weil im selben Jahr, glaube ich, kam The Thomas Crown Affäre kam raus. Mhm. Dieses Remake mit Pierce Brosnan und Reading Russo, Regie John McTiernan. Das heißt, der hat quasi kamen zwei John McTiernan Filme, fast zeitgleich in deutschen Kinos. Weil eben der 13 Warrior so eine bewegte Produktionsgeschichte hatte. Und da ist auch vieles schiefgelaufen. Aber ich mag den auch.
Ich mag den auch,
Der ist, damals war er FSK 12 und war dafür echt blutig. Wirklich blutig. Holly die Waldfee. Das ist so ähnlich wie damals, als Sleepy Hollow Uncut ab 12 im Kino lief. In die ähnliche Region spielt auch ein 13 Warrior mit. Und er hat eine Szene, die will ich nie vergessen. Kurz zur Handlung. Antonio Banderas spielt einen orientalischen Prinzen oder so, der halt ins Wikingerland geht. Und er versteht die Wikinger nicht. Und dann gibt's eine Szene, da sitzt er mit ihnen am Lagerfeuer und dann hört ihr den einfach gefühlt zwei Minuten richtig zu und zack, erkennt seine Sprache. Super.
Ja.
Muss überlegen, ob ich den überhaupt gesehen habe.
Aber wenn ihr
also halt lohnt sich.
Also wirklich, wenn ihr Lust habt auf ein atmosphärisches Schlachtenfest, dann guckt euch den an, weil der ist wirklich gut. Jetzt kein Film für die Ewigkeit, aber der macht wirklich Laune. Also definitiv eine Empfehlung.
Genau, es ist halt viel mit Machos und sehr martialisch und sowas alles, aber ich mochte das immer irgendwie.
Ja.
Genau, also insgesamt 129 Millionen Verlust gemacht, also er hat im Kino auch nur 61 Millionen eingespielt, also das tat auch tatsächlich dem Studio richtig, richtig weh.
Jetzt kommt die Speerspitze.
Ebenfalls Disney, 2013. Ich mochte den Film überhaupt nicht. Ich weiß, du magst den, ne? Und zwar The Lone Ranger. Der hatte auch ein Budget von 250 Millionen damals mit Johnny Depp und hat an den Kinokassen nur 260 Millionen eingespielt und hat damit einen Verlust von 190 Millionen Disney eingefahren.
Einer der größten Disney-Flops, glaube ich, überhaupt. Ne?
Ich möchte hier einfach nur auf den Lovecast von Pascal und mir verweisen zu dem Film. Da haben wir alles drüber gesagt. Ich kann verstehen, wenn man den Film nichts anfangen kann. Der ist schon anstrengend. Aber ich finde ihn schon sehr gut unterhaltsam. Was interessant ist, ist halt, ich wurde halt nie mit Fluch der Karibik warm. Aber Lone Ranger hat mir gefallen. Ich bin halt vielleicht ein bisschen seltsam.
Das kann doch nicht wahr sein.
Das ist echt komisch, ja.
Weil Lone Ranger ist eigentlich dasselbe in grün ein Stück weit. Wobei, also ich finde ihn jetzt auch nicht total scheiße. Aber der ist halt, oh Gott, der ist so elendig lang. Also ich habe eine Schwäche für Gore Verbinski-Filme, ja. Und der ist halt auch, der ist teilweise ja völlig größenwahnsinnig, der Film hier. Und das Finale, das reißt auch echt viel raus, aber der ist einfach viel zu lang, wirklich. Der ist so elendig lang, das kann man kaum in Worte fassen. Ja.
Ein paar Erwähnungen noch, bevor wir gleich zum Ende so ein bisschen kommen. Und zwar lustigerweise Ben Hur. Ha, das hättet ihr jetzt nicht erwartet. Der war damals natürlich richtig, richtig teuer und hatte aber auch an den Kinokassen relativ wenig eingespielt. Und wenn man die Inflation bereinigt, hat der 128 Millionen Verlust gehabt.
Moment, du meinst jetzt aber den neuen, du meinst das Remake, oder?
Ah, stimmt, das ist das Remake sein, ne? Okay, sorry, dann vergesst, was ich gesagt habe.
Weil, das ist ein bisschen seltsam, wir haben den erst bei Blockbustern und jetzt bei Flops.
Ich hatte mir die Boxoffice-Zahlen nicht mehr angeguckt, aber stimmt, es gab aber ja das fucking Remake. Das hab ich
ja
vergessen.
Mit Morgan Freeman und Jack Houston, glaube ich, in der Hauptrolle. Ja. Ach, der ist ja auch völlig vergessen, der Timo Beckmann.
2016, stimmt. Okay, sorry. Boah, ja,
also kann ich was zu erzählen? Ich habe den in der BV gesehen und das war eine BV, da durfte man Begleitung mitnehmen. Da bin ich mit meinem guten Freund Nils hier reingefahren und wir haben es angeguckt, wir kamen raus und ich fand den so scheiße, so entsetzlich, dass ich halt die ganze gesamte Rückfahrt wirklich nur rumkrakeelt habe und rumgerantet habe, dass der Nils wirklich irgendwann gesagt hat, so, wenn du jetzt die Fresse hältst, schmeiße ich dich aus meinem Auto.
Okay, ich korrigiere meine Aussage. Ben Hur von 1959 hat tatsächlich 74 Millionen weltweit eingespielt bei einem Budget von 15 Millionen. Und tatsächlich Ben Hur 2016, ich habe den vergessen, den Film.
Der ist ja
ich habe ihn gesehen, ich habe ihn einfach komplett verdrängt.
Wir müssen ihn jetzt auch nicht wiederbeleben. Der ist einfach genau. Dreck ist der. Der hätte auch direct to DVD damals rauskommen können und den hätte keine Sau interessiert.
Welche Sommerblockbuster noch richtige Flops waren Windtalkers, damals der Kriegsfilm.
Windtalkers, oder?
Windtalkers, genau. Wind. Mit Nick Cage. Even Allmächtig.
Oh Gott, das habe ich aber, ich glaube, die Zahlen, ich weiß nicht, also in Box Office Mojo heißt es, dass Evan Allmächtig, das ist ja dieses quasi Sequel zu Bruce Allmächtig, genau. Einer der fürchterlichsten Scheißfilme ever, ist die teuerste Komödie aller Zeiten immer noch mit 175 Millionen Dollar.
Ja, das ist unglaublich.
Und einem Einspiel von 174.
Battlefield Earth. Ich hätte eigentlich gedacht, der wäre viel, viel höher in diese Liste gekommen, aber scheinbar hat er dann doch irgendwie ein bisschen Geld generiert und nicht so teuer gewesen. Aber das ist auch so ein Film, den habe ich einmal gesehen, mir die Augen zugemacht und dachte mir, warum existiert dieser Film? Und habe ihn bisher nie wieder angefasst und ich werde das auch nie wieder tun.
Wir müssen eigentlich mal einen Trashcast immer mehr dazu machen.
Genau.
Aber dafür müssen wir mal gucken, das ist das Problem.
Und dann haben wir noch Fantastic Four.
Welcher?
Ja noch in dieser
welcher? 2015.
Es müsste der 2015er gewesen sein, weil das glaube ich, der war richtig teuer tatsächlich. Ich guck mal.
Aber das war nicht die Marvel-Schmuddelzeit, oder?
Nee, das war schon die Marvel-gute Zeit, aber die Fox-Schmuddelzeit von Marvel. Genau, also der hat ein Budget von 120 Millionen gehabt. Und hat nur weltweit 167 Millionen eingespielt.
Der hat ja auch grauenhafte Nachdrehs.
Ja, ich möchte aber anmerken, dass ich den nicht so schlimm finde wie viele andere.
Aber trotzdem scheiße.
Nee, ich finde den eher so mittelmäßig. Ich finde, man merkt halt, dass der hätte wirklich total gut werden können, wenn sie vielleicht ein bisschen am Ball geblieben wären.
Muss man ja, so das haben sie nicht. Also ich war wirklich angepisst am Ende.
Wenn Thomas das schon sagt.
Also ich finde es schade, dass auf den so draufgeprügelt wird. Er ist nicht perfekt. Er hat unglaublich viele Fehler. Und da wurde einiges falsch gemacht. Aber gerade wenn ich ihn vergleiche mit diesen Fantastic Four-Filmen, die davor rausgekommen sind, ist mir dann dieser Fan-Four-Stick, wie er auch genannt wird, ist mir der dann schon lieber. Weil der in ganz vielen Bereichen besser ist. Er hat zum Beispiel einen besseren Cast, definitiv.
Ja.
Und es gibt wirklich ein paar Szenen, die mir gefallen haben. Also alleine, wenn dieser, wie heißt der, Reed, das erste Mal damit konfrontiert wird, dass er halt eben sich so dehnen kann. Das ist ja fast schon Body-Horror, wie das da dargestellt worden ist. Und das fand ich halt wirklich interessant. Deswegen, es ist kein guter Film, aber es ist jetzt auch nicht die Oberkatastrophe, finde ich.
Dieses ganze Ende, dieses Finale, die Figuren gehen jetzt nichts. Also ich könnte, boah, nein. Ich
wartet jetzt nicht New Mutants ab. Wartet New Mutants ab. Ja. Das
gut.
Riecht sehr ähnlich.
Dann lasst uns mal die Flops verlassen. Ich hätte als letzte Frage beziehungsweise letzte Aufgabe an euch nochmal, was findet ihr denn so ein bisschen kritikwürdig an Blockbuster beziehungsweise Sommerblockbuster? Das ist für euch so ein gängiges Format, wo ihr sagt, so, da freue ich mich immer im Sommer drauf. Also ich meine, wir hatten ja schon ein paar Sachen besprochen jetzt. Unter anderem, dass du alt wird. Und was sagen wir denn noch so an Blockbustern? Das gefällt uns nicht und beziehungsweise das muss sich auch in den letzten Jahren und in Zukunft ändern?
Ich glaube, was mein Problem ist, ich meine, wir drei sind ja der Thematik Film sehr offen und schauen auch so ein bisschen abseits des Weges. Ich glaube, dass diese Blockbuster oder Sommerblockbuster dafür auch gesorgt haben, dass Leute, die nicht so filmaffin sind, so ein bisschen auf diese Art von Film konditioniert wurden.
Ja.
Und das merkt man ganz schön, wenn da ein Film kommt, der halt eben mal nicht gängige Praxis abliefert, möchte ich es mal sagen. Das finde ich, ist kritikwürdig. Mhm. Ansonsten sind Blockbuster oder Sommerblockbuster im Idealfall gut Unterhaltung, vielleicht auch gut Unterhaltung, die nicht dumm ist, sondern dich auch vielleicht ein bisschen herausfordert. Ja, aber ich glaube schon, dass Sommerblockbuster halt uns alle so ein bisschen auf diese Art von Film konditioniert haben.
Ich würde sogar noch weiter gehen und sagen, dass die uns sogar auch darauf konditioniert haben, Friend oder halt Leute, die halt jetzt nicht so einen breiten Filmgeschmack haben, Franchises. Ich meine, guck dir das doch an, ob es der jetzige Kinosommer gewesen wäre oder der letztes Jahr. Es sind eigentlich nur noch Sequels, Prequels, Remakes etc. Und darauf eicht dich diese Blockbuster-Saison. Vor allem steckt dann eben auch in den Sommerblockbustern, steckt auch immer durch diese Sequel-Natur, steckt da schon irgendwie drin, höher, schneller, weiter. Mhm. Und das siehst du auch daran, dass die Blockbuster-Budgets halt immer großkotziger wurden. Ich meine, ganz ehrlich, guck dir doch mal wirklich diesen Lone Ranger an.
Ja,
das ist ja der Inbegriff von höher, schneller, weiter gewesen. Und der hat halt keine Sau interessiert. Also es ist, ich sehe es tatsächlich kritisch, weil, wie gesagt, das letzte Blockbuster-Jahr 2019 hat mich so kalt gelassen wie selten eines, wirklich. Und vor allem ist es auch, Blockbuster werden auch immer halt mit Effektorgien assoziiert, was eben auch an den fürchterlichen Transformers-Filmen beispielsweise liegt. Lobt man sich dann eben sowas wie Inception damals oder jetzt Tenet? Ich habe ja heute die News geschrieben, Tenet wird weniger CGI enthalten als so manche Rom-Com. Na, also, aber abwarten, ja.
Also, ich würde mir tatsächlich mehr Filme wünschen, wie beispielsweise Mad Max Fury Road oder Mission Impossible Fallout. Die waren zwar auch teuer, aber die liegen alle irgendwo in dem Bereich von 150 Millionen beziehungsweise 170 Millionen, aber keine 250 Millionen. Das macht halt schon mal einen Unterschied. Und sie sind einfach, was du auch schon sagtest, fordernd. Das ist nicht einfach so, dass ich mich da reinsetze und so ein Dwayne Johnson da irgendwie so rumpöbelt und ein bisschen was kaputt macht, sondern da passiert auch was mit den Figuren. Ich kann so ein bisschen mitfiebern. Das ist spannend. Das ist nicht nur einfach actionreich, sondern da steckt auch was einfach hinter. Tatsächlich, gerade bei Mad Max, ne? Also was da man da alles raussehen kann und raussehen kann und was der Film auch quasi an Emanzipation für die Frauen beispielsweise bietet, ist einfach unfassbar für das Kino. Sowas würde ich mir halt mehr wünschen oder halt einfach mehr Christopher Nolans, die halt mit Inception oder Tenet einfach auch mal neue Dinge ausprobieren können. Weil ansonsten wird es wie letztes Jahr, dass ich mich auf drei große Franchise-Blockbuster freue und du wieder aus dem Kino kommst und mir schreibst so, nee, der ist nichts.
Ich kann es bezeugen, ich war schon mal dabei. Ich glücklich
bin, wenn du die dann später guckst, dann auch findest du, dass die Scheiße waren, weil ich dann mir anhören darf, so, wäre ich mal ins Kino gegangen, aber wegen dir, Idioten, habe ich es nicht getan.
Ja, genau. Also das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Ansonsten kann ich das unterstreichen, dieses höher, schneller, weiter, sollte man tatsächlich mal hinterdenken. Ich habe ja einen Artikel geschrieben gehabt, als das so ein bisschen in die Hochphase kam mit Marvel und DC über die Blockbuster, wie die in Zukunft aussehen könnten und werden. Wir haben das noch nicht erreicht, was ich damals prognostiziert hatte, dass die Budgets noch größer werden und dass noch mehr da reingebuttert wird. Aber eigentlich hatten wir es tatsächlich schon. Ich meine, Justice League ist ja quasi so ein CGI-Gewichse dann nur noch geworden und da ist ja gar nichts hängen geblieben. Und das hat natürlich,
oder Endgame hat das.
Oder Endgame dann auch, ja.
Endgame aber, hat das größenwahnsinnigste Budget von allen, glaube ich, oder?
Genau.
356 Millionen Dollar.
Aber da hatte ich zumindest noch Spaß dran, so halbwegs. Das muss man halt so ein bisschen abwägen, aber ich finde, was soll da noch kommen? Und dann stellt sich auch natürlich die Frage, wie Marvel das irgendwann wieder einfangen will. Klar, die gehen jetzt ein bisschen kleinere Brötchen backen. Mit Black Widow beispielsweise und versuchen das dann darüber wieder einzufangen. Aber irgendwann müssen sie halt wieder auch sowas dann raushauen. Aber welchen Marvel-Gegner wollen sie denn dann auch machen? dann kämpfen die nachher dann gegen Planeten, gegen das Universum, was weiß ich, keine Ahnung, ne? Also das ist
haben
ja,
sie doch schon.
Ja, ja, das ist halt dann dieses, einfach dieses, es muss noch mehr sein, noch mehr. Und ich finde dann lieber einen Schritt zurück, sich Gedanken darüber machen, wie man tatsächlich auch Charaktere richtig deep und tief weiterentwickeln kann, wie man noch mehr machen kann, als einfach nur, wir haben hier Action. Das wäre schon ziemlich nice. Ansonsten gucke ich gerne Sommerblockbuster und ich gehe auch gerne im Sommer ins Kino, weil diese Dinge haben Klimaanlage.
Aber jetzt mal ganz ehrlich,
schönes Fazit.
Ganz ehrlich, gerade wo du Mad Max Fury Road erwähnt hast, was war denn der letzte Sommerblockbuster, über den du immer noch nachdenkst? Jetzt nicht, weil er dir irgendwie eine Frage gestellt hat oder weil er irgendwas Unklares an war, weil er dich so mitgerissen hat. Weil
Mission Impossible Fallout.
Ja, Fallout.
Also, okay, also Fallout zum Beispiel ist ein super Film. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich da jetzt noch, dass der mir in den Sinn kommt öfters mal. Aber ich kann es verstehen. Aber ansonsten ist es doch eher selten, dass du wirklich denkst, so, du sitzt irgendwie Weihnachten zu Hause, trinkst deinen Glühwein und isst deinen Spekulatius und denkst dir so, boah, weißt du noch, im Juli, als ich da in Film X war, boah, das war toll. Das heißt, also hab ich gar nicht mehr so. Das sind halt, wie gesagt, wirklich die kleineren Filme. Und so scheiße ich Corona finde, aber irgendwie, es wirkt doch gerade so ein bisschen wie so eine Blockbuster-Entschlackungskur, die wir gerade vornehmen, oder?
Ja, das tatsächlich. Ja.
Kein Marvel-Film, fast frei Marvel-freies Jahr und ein einziger Christopher Nolan-Film, der da jetzt steht.
Aber das Problem ist ja, und darüber haben wir auch in den letzten Podcasts über Corona und Kino ja alles schon weit ausgiebig diskutiert drüber, die sind ja alle da, die Filme, und es werden ja aktuell wieder neu auch produziert, unter anderem Neuseeland und auch in Hollywood werden ja teilweise wieder gedreht und auch andere. Das heißt, diese Masse an Blockbustern wird nicht kleiner, der Zeit, aber es kommt nichts.
Es wird sich aufstauen nächstes Jahr. Ne? Garantiert. Dann kriegen wir irgendwie alle zwei Wochen einen neuen Blockbuster um die Ohren gehauen, der eigentlich aus 2020 stammt.
Alle auf Disney Plus.
Alle auf Disney Plus, genau. Ja. Bis dann hat Disney alle anderen aufgekauft, weil sie selber rote Zahlen schreiben. Nein, egal.
So ein bisschen wie so ein Staubsaugerbeutel, wo du denkst, da passt doch ein bisschen was rein. Genau.
Kommt der Block ist auch noch so und dann platzt alles.
Ja. Also Fazit dieses Jahr, wir brauchen Tenet. Das in dem Trailer kommt das doch irgendwie so, Menschen, die Tenet brauchen. So, da reihe ich mich jetzt ein. Weil ich freue mich wahnsinnig auf den, muss ich jetzt einfach mal sagen.
Ich weiß nicht, ob ich Tenet brauche.
Ich schon.
Aber ich würde gerne mal wieder ins Kino gehen, ehrlich gesagt.
Ja, definitiv.
Und für sowas wie Tenet erst recht, also komm. Ja. Du bist doch, wenn die PV-Einladung kommt,
natürlich,
bist du als
natürlich,
erstes dabei.
Natürlich, natürlich. Ich bin ja auch gespannt und freue mich drauf, aber
wir treffen uns in Köln,
pass auf. Ich weiß, wir wollten jetzt zum Ende kommen, aber ich stelle mal eine Frage, ja, und ich möchte, dass ihr die ehrlich beantwortet. Und ich weiß, das wirkt jetzt ketzerisch, aber stellt euch vor, ihr geht in Tenet und der Film ist nicht gut. Oder noch besser,
das kommt in meinem Universum
nicht
vor.
Der Film ist nicht gut, der ist auch nicht scheiße, er ist halt einfach nur okay.
Dann lasse ich mich einfrieren und wache erst wieder 2021.
Okay. Zu Fast and Furious 9, ne? Komm, Fast and Furious 9, das musst du es raushauen.
In meinem, ich sag nur so viel, in meinem Multiversum, in keinem meiner Multiversen existiert ein schlechter Tenet. Boah, ich habe fertig.
Ich glaube auch nicht. Also die Chancen sind relativ gering, dass das scheiße wird, ehrlich gesagt.
Nee, ich kann es verstehen, weil mir fällt jetzt auch spontan kein schlechter Nolan-Film ein. Ich finde dich alle super, aber ich kenne keinen aus meiner Sicht gesehen, der echt scheiße war. Aber aktuell ist dieser Hype halt so groß und dieser Film wird so fast schon stigmatisiert als der Messias, der uns alle befreit.
Stimmt, das war vorher aber auch schon so,
und
leider.
Und deswegen finde ich die Vorstellung, dieses Gedankenspiel einfach total interessant, einfach sich mal vorzustellen.
Ja, du bist ja auch ein Arsch.
Was wäre, wenn der Film halt einfach nicht einfach kein Meisterwerk ist, sondern einfach nur ein okay.
Das ist so ein bisschen
wie das Ende von diesem schönen Film Fanboys.
Wenn
die im Kino sitzen und endlich Episode 1 gucken können und der Typ fragt, was ist eigentlich, wenn der Scheiße wird?
Ja, das sage ich zu dir, wenn wir in das rufe ich zu dir rüber über die 3 Meter Abstand, die wir dann halten bei der PV.
Ja. Also jetzt stellt mich hier nicht da als wo ich diese Frage stelle, aber ich meine aktuell.
Es ist Ketzerei.
Wenn der Film scheiße wird, gebe ich dir die Schuld. Okay. Dann fahre ich wieder nach Hause, ey. Gut.
Okay.
Gut. Habt ihr noch, sagen, wir haben habt ihr noch was zu Blockbuster? Mittlerweile sind es auch nur noch 27 Grad hier. Es wird langsam.
Wir können noch eine Stunde weitermachen.
Also bei dem Wetter ist mir gerade der Sinn nach Winterblockbustern.
Ja, stimmt. Winterblockbuster
ja, klingt bitte. Gut. Ja. Dune.
So. Ja, ich glaube nicht, dass der kommt. Egal. Genau, dann wären wir tatsächlich am Ende. Dann fange ich einfach mal an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Trotzdem, dass wir hier sitzen und schwitzen, das seht ihr aber nicht. Haha.
Und der riecht es hoffentlich auch nicht.
Genau, ihr riecht es hoffentlich auch nicht. Genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommentiert gerne, was ihr über Sommerblockbuster denkt, welche ihr zuletzt irgendwie gesehen habt, welche ihr cool findet, welche ihr immer wieder gerne guckt, ob wir irgendwas falsch gesagt haben. Ne? Also wo ihr sagt, so, das Sommerblockbuster sind so ganz andere Filme, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. das schneiden wir raus am besten. Genau.
Nö, mach ich nicht.
Ansonsten, das ist nett. Ansonsten, wie gehabt, liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagt. Warum, Stu?
Weil wir es verdient haben.
Genau, und damit übergebe ich schon mal an Stu und ich sage Tschüss.
Da ich hier davon schmelze und mein Wasser leer ist und ich dringend neues Wasser brauche, sage ich einfach nur Tschüss und hoffe, dass Dominik es eh nicht schnell macht. Tschüss.
Ciao, ciao.